Forget, der 90er-Podcast mit Fabian Söldhoff und Stefan Remrosanis.
Ho, 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 ho.
Hip-Hop, hooray, ho.
Ist es der... Heute geht's um Ami-Rap. Heute geht's um einen großen Getränkehersteller, weshalb der Weihnachtsmann rot ist und nicht blau.
Ja, stimmt.
Jetzt hat man doch auch immer, früher gab es ja diesen großen Truck, der dann immer so angefahren kam und geleuchtet hat. Und
Holy Days are coming, singt die Melanie Thornton dann immer in der Werbung.
Stimmt.
90er.
Always the real thing.
Genau.
Heute geht es ja doch genau um das.
Heute geht es um Coca-Cola und was Coca-Cola noch alles erfunden hat, zum Beispiel Weihnachten.
Heute geht es um Weihnachten. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer oder auch liebe Never Forgetties, wie wir euch einfach nennen, weil wir ja zu den meisten von euch kein Gesicht vor Augen haben, zu einigen schon und die sehen immer sehr gut aus.
Ja, das ist richtig.
Und unsere nicht, deswegen sitzen wir hier hinter dem Mikrofon und nicht vor der Kamera. Wie sagte man früher oder immer noch? Radiogesicht.
Ein Radiogesicht, genau.
Ja, genau. Eine Feuilleton-Schönheit. Wie Christian Ulm einmal genannt wird von Fariyadim in Jerks gleich zu Anfang.
Ja, wird so genannt.
Ja, du bist so ein Schrat, du bist so ein Feuilleton-Schrat, irgendwie sowas sagt er zu ihm. Und man weiß aber auch, was er meint.
Ja, 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 klar. Also heute die unausweichliche Folge zum Fest, das uns allen unmittelbar bevorsteht. Auch in den 90ern gab es viel Weihnachtsmusik. Manche davon ganz gut, die meiste davon nicht so gut. Wir nehmen euch da heute mal bei der Hand und führen euch sanft durch. Und gleich am Anfang vielleicht schon mal der Schocker.
Ist ja gar kein Schocker. Das ist im Grunde etwas, was wir schon unseren Lebtag gerne mal ankündigen wollten, oder?
Ja, es ist was ganz Normales. Es ist the circle of life. What goes up must come down.
Wenn der Kreis sich schließt.
The end is the beginning is the end.
Wenn der Vorhang fällt.
Jetzt schon die Smashing Pumpkins die in Kulissen. Der Folge. Genau. Wer A sagt, muss auch B sagen. Leck mich im ABC.
So könnten wir ewig weitermachen.
Genau.
Nein.
Aber Fabian, dein Moment.
Nicht mein Moment. Unser drauf. Moment. Also, Trommelwirbel. Staffelfinale. Mhm. Ich wollte das immer mal sagen. Weißt du, das hat sowas, das gibt einem so ein Gefühl von etwas geschafft zu haben.
Abgehakt.
Genau. Abgehakt. Also es ist jetzt kein Staffelfinale von einer 10-teiligen Binge-Watch-Serie, aber irgendwie ja doch 15 Teile haben wir jetzt draußen mit dieser Folge hier. Und ich bin schockiert und begeistert hinten rübergefallen. Es gehen ja gerade jetzt von einem großen Streamingdienst die ersten Zahlen gerade los. Also diese die Jahresrückblicke.
Was man so gehört
und
hat.
Was man gehört hat. Wie und häufig. Wie lange man das gehört hat. Auch welche Podcasts ist da mittlerweile mit drin.
Ja.
Und da hat uns eine Userin einen Screenshot geschickt von ihrer Statistik. Sie hat 1500 irgendwas Minuten Never Forget gehört. Platz 1 ihrer Podcast-Liste. Das ehrt sie. Und lässt mich gleichzeitig ein bisschen an ihr zweifeln, wer das hier so lange aus, hier zuzuhören.
Also was meine Erfahrung ist, also erstmal Hut ab vor dieser Person. Meine Erfahrung ist so, die meisten Leute, die ich kenne, die Podcasts hören, was eigentlich alle Leute sind, die ich kenne, sagen mir, die meisten, die hören das zum Einschlafen. Also vielleicht, aber die Minuten werden trotzdem mitgezählt. Vielleicht hört die ungefähr so bis jetzt zu und jetzt gehen die Äugle hinzu und dann läuft das aber immer noch 2 Stunden weiter oder so.
Und das ist einer der größten Knackpunkte oder noch Optimierungs Würdigkeiten, wie auch immer man sagt, bei sowas Digitalem, was ja eigentlich wunderbar nachzutracken ist. Also man weiß ja sehr genau, welches Geschlecht, welche Altersklasse, welcher Herkunft.
Bei Pornos also, jetzt.
Bei Pornos.
Was man anklickt, ja.
Ja, genau. Man weiß ziemlich genau auch bei Podcasts, wo die Hörerinnen herkommen.
Ja.
Und also alles Sachen, die bewusst ihr beim Heft, weil du bist ja bei Musik Express vorrangig Heftredakteur, ich bin Online-Redakteur, wo ihr manchmal leider so im Wagen gestochert, warum lief das Heft jetzt super und warum nicht? Man kann nicht immer eine riesige Leserinnenumfrage durchführen.
Genau.
Online können wir das theoretisch, im Guten wie im Schlechten. Man sieht immer relativ schnell, warum, also dass etwas lief oder nicht.
Ja.
Warum weiß man nicht immer so genau, oftmals aber schon, man sieht die Quellen. Bei Podcast hat man auch ganz gute Zahlen, aber eben man weiß nicht, ob sich das 90% der Leute einfach nur angemacht haben, weil ihnen nichts Besseres eingefallen ist zum schnell Einschlafen.
Mhm. Und dann, oder dann aus dem Zimmer gehen, in die Badewanne gehen, keine Ahnung, das Haus verlassen oder so. Kann uns egal sein, weil die Zahlen sprechen hier für uns.
Ja, das hoffe ich. Nichtsdestotrotz, Staffelfinale hat einen einfachen Grund. Wir wollten natürlich immer auch gerne mal eine zweite Staffel ankündigen. Das können wir hier noch nicht tun. Vielleicht tun wir das, vielleicht nicht. Wir sagen es einfach deshalb so offen, weil wir jetzt einfach erstmal, without long thinking, eine Weihnachtspause machen.
Ja, Long Thinking ist sowieso nicht geraten bei diesem Podcast. Genau, wir überwintern jetzt erstmal. Wir müssen auch gucken, wie wir es weitermachen. So, unsere Arbeitsbedingungen haben sich in dieser Krise nicht unbedingt verbessert. Wir müssen weiterhin gewährleisten, dass wir das auf diesem Qualitätsniveau, wenn man es nennen will, es muss ja auch kein hohes Niveau sein, weitermachen können. Da igeln wir uns jetzt mal ein und überlegen uns, wie das weitergehen kann. Ihr könnt uns aber auch gerne sagen, ob ihr denn überhaupt wollt, dass es weitergeht oder welche Folgen ihr euch zum Beispiel noch wünschen würdet.
Also, ja, vielleicht stellen wir auf Facebook mal so eine Umfrage ein, genau. Welche Genres. Und das ist ja auch ein Ding. Man hätte jetzt zu einem Staffelfinale erwarten können oder fragen, ob gewisse Cliffhanger ausgelegt werden, ob das Ding jetzt hier eine abgeschlossene Sache war, war es nicht, weil
nein,
die 90er
sind ja endlos. Wo war die Techno-Folge zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel.
Ein Unding.
Und so eine Art Cliffhanger haben wir ja doch ausgelegt, weil wir eben so oft gesagt haben, darüber könnte man eine Folge machen.
Eine eigene Folge machen.
Also, Never Ending Story, das war nicht 90er, das war schon 80er, die Never Ending Story.
Ja.
Aber ja, es hat ja auch in der Serien- und Binge-Watch-Geschichte sehr überraschende und unüberraschende Beispiele gegeben von weiteren Staffeln. Mhm. Also da gab es, ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast, Stefan, letztes Jahr, glaube ich, die ganz tolle deutsche Serie Skylines mit Edin Hasanovic. Spielt so in Frankfurt. Er ist so ein aufstrebender Musikproduzent. Also es fängt so ein bisschen cheesy an, aber wird dann ziemlich cool. Da machen auch viele Rapperinnen und Rapper mit, also als Cameo-Auftritte, Nura zum Beispiel. Mhm. Und spielt so, wie gesagt, in dieser Frankfurter Rap-Szene. Und alle, die es geguckt haben, haben es geliebt, fanden es richtig gut und trotzdem wurde es abgesetzt, weil, keine Ahnung, die Zahlen nicht stimmten oder weil man das nicht so gut im Ausland irgendwie nochmal promoten konnte, ich weiß es nicht. Und der Streaming ist so lief, ist da ja auch nie allzu transparent. Und dann gibt es immer so Serien, wo man sich denkt, bitte nicht noch eine Staffel. Also Dexter zum Beispiel, irgendwie die ersten 4, 5 Staffeln super gewesen, 6. ging schon und dann kamen noch mindestens 2 völlig verzichtbare mit dem blödsten Ende, dass wir beide uns besoffen nicht hätten schlechter ausdenken können. Und dann kündigen sie jetzt, Jahre später, ein Comeback an. Also wird noch eine neue Miniserie zu Dexter geben. Kein Mensch hat darauf gewartet.
Okay. Ja, aber es ist ja auch sowas, was man in der Musikindustrie ja auch sieht. Es werden ja einfach auch künstlich Karrieren beendet, einfach um eine Abschiedstour spielen zu können. Nicht jetzt. Oder noch mein letztes Album, The Greatest Hits und so. Und dann kommt 4 Jahre später wieder das große Comeback. Also wie oft waren Aha jetzt schon wieder weg vom Fenster und oder sofort wieder da?
Howard Carpendale,
genau. Die Scorpions, so hatten wir ja auch schon hier. Das, so macht man es halt auch mittlerweile. Vielleicht machen wir das auch. Es geht ja auch um so eine künstliche Verknappung.
Man darf es nicht so oft machen, weil dann interessiert es keinen mehr.
Genau, wir können jetzt nicht jede zweite, zum Beispiel bei Family Guy war das so. Family Guy wurde nach der zweiten, das kann man in dem Fall sagen, weil es noch fast so eine 90er-Serie ist. Die erste Folge kam nämlich Ende Januar 1999 noch raus. Ab der zweiten Staffel gecancelt, dann gab es nochmal eine dritte, dann sofort wieder gecancelt und jetzt läuft es aber auch schon in der 19. Staffel. Also zu oft, wobei widerspreche ich mir ja, das hatte total gut funktioniert, die ganz oft zu canceln am Anfang. Also wir hören jetzt erstmal auf, dann gibt es vielleicht noch so eine Revival-Staffel nächstes Jahr, dann sofort wieder vorbei. Also The Verve zum Beispiel auch, wie oft haben sich The Verve aufgelöst? Sind aber jetzt größer als jemals zuvor. Naja. Am wichtigsten, glaube ich, ist an dieser Stelle festzuhalten, dass wir jetzt nicht uns aus künstlerischen Differenzen heraus trennen, wie es oft behauptet wird.
Weil wir ja schon keine Künstler sind.
Genau.
Geht ja auch gar nicht
schlau genug sind, um sonderlich different durchs Leben zu gehen. Wir haben uns immer noch sehr lieb. Wir würden es gerne weitermachen, mal gucken, ob es klappt. Und da sind wir eigentlich jetzt schon auch so im Kern der Sendung. Es geht ja um das Fest der Liebe.
Ja. Das als das, was es allgemein hin so gilt.
Genau.
Als was es, wie es dann praktisch aussieht.
Ist meistens anders. Wie gehst denn du Weihnachten an? Da klingt jetzt schon eine gewisse Skepsis an.
Möchtest du die Frage noch konkreter stellen?
Ja, hast du Bock auf Weihnachten?
Ohne zu privat zu werden, nicht so richtig.
Okay.
Also, jetzt ist es schon so ein paar Tagen oder Wochen sehr viel dunkler, als man es gern hat.
Ja.
Und kälter auch.
Oh,
also
ja.
Jetzt, heute Nacht, das glaube ich zum ersten Mal, gab es so leichten Frost schon auf den Autos, habe ich am Morgen gesehen. Das heißt, die Tage sind eh sehr kurz und ich liebe meine Familie über alles, aber kurze Tage, wenn es draußen kalt ist, mit 2 noch relativ kleinen Kindern zu Hause, ist nicht nur Spaß, kann ich jetzt glaube ich so ganz wertfrei so sagen.
Und das kann man sich wie so eine Battle Royale vorstellen im Wrestling-Sprech. Genau. Zu viele Leute auf einmal in einem Ring, der dann doch irgendwann sehr eng wird.
Und dann haben wir dann auch so ein kleines Tag-Team zu Hause, die aber nicht immer gemeinsam kämpfen.
Genau. Voller Intrigen, genau.
Ja, ja.
Eine geht immer übers oberste Seil.
Nein, genau. Und dann kommen dann jetzt noch die Weihnachtsferien, wo man ja auch jetzt nirgendwo hinfahren kann oder sollte, also ja. Familienbesuche. Habe ich eh auch schon nicht mehr so gern gemacht, also auch bei aller Liebe für die Familie, man reist dann immer relativ weit und das war als Kind fand ich das alles so richtig super, große Familie mit zig Cousins und Cousinen da und man konnte da rumtouren und lange wach bleiben und so, als Erwachsener ist es so ein bisschen was anderes, ne? Also es wird eine kleine Runde dieses Jahr bei uns und schauen oder hoffen, dass man dann so ab dem Frühjahr mal wieder größere Runden
wieder raus kann. Ja.
Und du, Stefan, bei dir?
Voll Bock. Wirklich? Aber immer schon. Ich bin mega Weihnachtsfan. Es kann, also ich habe auch so eine gewisse Kitsch-Toleranz, aber ich freue mich schon den ganzen November drauf, dass ich, also unsere In-House-Rule, dass ich ab 1. Dezember nur Weihnachtsmusik hören darf zu Hause. Ich habe dann auch so eine Lieblings- so eine Radiostation aus England, die 24 Stunden nur immer Weihnachtslieder spielt. Da kommt dann wenigstens auch mehr so Slade und Oasis auch mal und The Darkness und so. Da muss man aufpassen. Die amerikanischen Stationen sind dann sehr schnell sehr, sehr kitschig. So, also ich freue mich da tierisch drauf.
Also habe schon Weihnachtsbaum besorgt. Hast du schon?
Ja.
Der ist doch verrieselt bis zum 24.
Nee, die kann man tatsächlich, die sind mittlerweile alle so gezüchtet, dass die pünktlich zum Neujahr erst zu rieseln anfangen.
Krass, wie der deutsche Schäferhund.
Der fängt auch zu rieseln an.
Nee, aber der
leise rieselt der Schäferhund.
Wurde so umgebaut, dass es den Deutschen passt.
Ja. Also Riesenfan, immer schon gewesen als Kind, in meinen zynischsten Teenagerjahren. Ich weiß noch, ich habe mir einmal Mitte der 90er gab es ein Beavis und Butthead Comic-Magazin. Das habe ich mir natürlich immer gekauft. Und da gab es einmal so eine Weihnachtsgeschichte, wo, ich weiß nicht mehr, was auf dem Titel war, aber es war die Ausgabe so im Dezember, wo die sich irgendwie über Weihnachten lustig gemacht haben oder sowas. Und da hat bei mir auch der Spaß aufgehört. Also da kann ich mich heute noch erinnern, dass ich das nicht cool fand. Obwohl ich Beavis und Butthead natürlich in ihrem ganzen schwarzen Humor nicht mehr lieben könnte und so. Aber damals habe ich gedacht, das fasst ihr mir nicht an. So, das ist mir total wichtig.
Hast du denn andere positive Erinnerungen an Weihnachten in deinen 90ern?
In meinen 90ern? Eher in den 90ern war ich, glaube ich, schon zu alt oder so. Also meine, die positiven, also so was Weihnachten geprägt hat, waren dann eher so die 80er, als ich wirklich noch Kind war und He-Man-Figuren bekommen habe und so die ersten CDs und alles so. In den 90ern war man dann schon irgendwie abgebrüht. Aber da war dann auch immer so bei uns die Tradition, dass man halt Weihnachten noch zu Hause feiert und dann aber sich alle nochmal so, also alle Teenager halt nochmal irgendwie im örtlichen Jugendzentrum oder so treffen und einfach nochmal krass gesoffen wird. So. Also da habe ich mich dann schon auch immer darauf gefreut.
Das sind die Traditionen, die man dann später aufbaut und
genau.
Ein paar Jahre gehalten hat und dann ist auch das eingeschlafen.
Genau. Wo wir gerade schon so schön Frage und Antwort spielen, Fabian, in unserer wahrscheinlich beliebten Rubrik, Rubrik, was war dein 90er-Moment die Woche? Hattest du einen?
Ja, hatte ich und das knüpft ganz gut an das, was du gerade schon erzählt hast. Also, erstens, das knüpft es noch nicht anders an. Ich habe viel Emo gehört, weil ich mich so inspiriert gefühlt habe von der Folge, die wir mit Jan Schwarzkamp aufgenommen haben. Die hat mir viel Spaß gemacht.
Sehr angenehmer Mensch.
Ein schönes, angenehmer Mensch. Deswegen haben wir ihn eingeladen. Auch ein sehr kenntnisreicher Mensch. Mhm. Und das hat Spaß gemacht und kommt auch ganz gut an bisher, glaube ich. Hoffe ich. Der eigentliche 90er Moment war der, ich habe auf Netflix die oft kritisierte Miniserie über Weihnachten gesehen mit Luke Mockridge, mit diesem Komiker, den jetzt auch nicht alle so lustig finden.
Ja.
Ne? Kommt nicht gut weg, was ich so gelesen habe, weil dort sehr viele Klischees versammelt werden. Also irgendwie Typ, der nach Berlin gezogen ist, kommt über Weihnachten zurück auf sein Dorf, die Eifel, und trifft ein paar alte Bekannte und hilft Papa dabei, das Internet einzurichten, und die Mutti will den Braten machen und kriegt sie nicht hin und trifft beste Freunde in der Kneipe, alte, und der eine ist dann irgendwie schwul, kann sie nicht outen, wegen der Fußballmannschaft rumherum und. Also da wird ziemlich viel aufgefahren, dass man so ähnlich schon
mal
kurz gesehen hat. Ich fand es trotzdem nicht so schlecht, weil erstens viele Sachen davon nur mal stimmen.
Mhm.
Dass viele Sachen, die dort, wie ein Dorf dort porträtiert wird, ist halt so.
Ja.
Und zweitens habe ich mich dann so ein bisschen, haben sie mich quasi jetzt in der vorweihnachtlichen Zeit bei meinem nostalgischen oder sentimentalen Punkt erwischt, die Serie. Die haben da so eine Kneipe oder so eine Bar, Hirschwirt, so heißt sie, In der Eifel heißen wohl Lenzo.
Hier schwirrt mir der Kopf.
Ja, das war das Motto danach. So, und dann treffen sich dann alle von früher und gehen dann nochmal gemeinsam saufen. Und da muss ich zugeben, da habe ich schon gedacht, da hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Also genau das, wie du gerade sagst, was man 90er schon gemacht hat. Man trifft sich dann abends nach der Bescherung mit Freunden in der Kneipe. Das hat man dann, oder haben wir in den Nullern ja auch gemacht dann. Gerade wenn man so die ersten 1, 2, 3 Jahre dann nicht mehr zu Hause wohnte, wie weggezogen war zum Studium oder was auch immer. Und dann wieder nach Hause kommt, dann war das ja noch so ein schöner Get-Together-Moment.
Driving home for Christmas.
Ja, der dann, je länger man das dann mit Abstand nochmal macht, desto blöder wird's auch. So ein bisschen. Und gleichzeitig auch, also ich hätte ja schon mal Bock drauf, weiß, aber ich würde es wahrscheinlich bereuen, weil mindestens die Hälfte der Gespräche, die man da führt, auf die jemanden keinen Bock drauf, man trifft ja dann.
Ja, oder man hat die schon vor 20 Jahren geführt.
Ja, kann sein. Ja, was machst du so, ne? Da hat man jetzt mehr zu erzählen, als man es getan hätte, als man sich nur 2 Jahre nicht gesehen hat.
Ja.
Da wird man bestimmt 2, 3 Leute treffen, wie es auch in dieser Serie passiert, wo man sich tierisch freut oder die fast vergessen hat und denkt, ach, das war aber jetzt wieder nett oder so. Und dann wird es aber auch viele Gespräche geben, wo du denkst, ach, das war jetzt auch unnötig. Also was muss ich wissen, was XYZ damals aus der 8B, also man muss ja nicht alles immer
wissen. Man muss nicht alles wissen.
So, und Stichwort Emo, Stichwort Adventszeit. Wir bleiben in nicht so fröhlichen Gefühlen, aber nur kurz. Danach wird es wieder Good Feelings, here and there and everywhere. Ich möchte ganz kurz über was anderes reden, was ich im Fernsehen gesehen habe. Mhm. Und zwar die jetzt im Streaming verfügbare Doku Surviving R. Kelly.
Um Gottes Willen.
Es geht schon bei euch zurecht, die Kinnladen und Köpfe runter, weil das kein schönes Thema ist, aber ein wichtiges, ja, leider. R. Kelly, sage ich deswegen hier in unserer 90er-Momente-Rubrik, weil ich den, wie früher ja alle kurz mal, also nicht abgefeiert habe, aber man kannte den, der war halt der Popstar in den 90ern damals, Space Jam, ich war ja großer Basketball-Fan, mit I Believe I Can Fly hat er da einen Song zu diesem Soundtrack beigesteuert, das passte damals irgendwie die Faust aufs Auge, das war toll, alle sangen irgendwie mit, ne, das war jetzt kein Disco-Ding oder so, ich war ja auch nie R&B-Fan in dem Sinne, aber das war damals ein Star. Und jetzt guckt man sich die ist ja schon interessant gemacht, Doku an, wo halt über Jahre hinweg ganz viele Frauen zu Wort kommen. Mhm. Was der in welchem Alter, ich traue mich das gar nicht auszusprechen, mit denen gemacht hat.
Wie
oft die versucht haben, sich mitzuteilen. Wie oft sie nicht gehört wurden und dann doch gehört wurden. Das führt ja so weit, dass der dann irgendwann in den Nullerjahren wirklich auf der Anklagebank saß. Mhm. Die Anklage wurde fallen gelassen, weil eines der Mädchen, die angeblich auf einem Tape zu sehen war, da sagt deren Familie, sie war es nicht. Obwohl viele andere Zeuginnen gesagt haben, doch, die ist es.
Mein Gott.
So, wie er wirklich sich als sehr toxischer und schlimmer Mann und Macht heraus etwas aufgebaut hat, von dem wir wahrscheinlich jetzt immer noch nur die Spitze des Eisbergs kennen, wo du halt siehst, wie lange so einer trotzdem protegiert wird. Also der saß auf der Anklagebank, da gab es irgendwie Sachen, dass der irgendwie irgendwelche 14-Jährigen beim Sex anpinkelt und ich weiß nicht, was alles.
Ja, also, so, und das war ja auch alles bekannt.
Genau.
Das waren damals schon Meldungen im Videotext von Viva.
Es wurden Witze darüber gemacht, der war in South Park und sowas, kam das irgendwie vor. Ne? Und dann gibt es immer noch irgendwie Stevie Wonder, Jay-Z, keine Ahnung wer, die irgendwie Fotos mit ihm machen, weil wer nicht verurteilt ist, im Grunde stimmt's, sie haben zwar für den Angeklagten, aber da waren so viele Stimmen, da würde ich schon aufpassen, wem ich mich ablichten lasse. Und schlimmer auch, ich möchte es ja, was Gott, kein Victim-Blaming betreiben, aber es ist trotzdem krass zu sehen, wie viele Frauen diese Storys ja dann auch schon gehört haben müssen, ihn trotzdem aber kennenlernen, weil er halt dann immer, wenn er so auf Tour war, auf Städten, steckt er irgendwelchen Frauen seine Nummern zu, Frauen oder Mädchen eben, die dann wieder besseren Wissens sich trotzdem mit ihm treffen, weil es natürlich ein Star ist und weil er so nett ist.
Naja, das ist ja genau die Macht. Das
genau,
ist ja auch nichts anderes als Michael Jackson.
Ja.
R. Kelly hat ja Michael Jackson seinen letzten großen Hit You're Not Alone geschrieben.
Genau, und da stimmt. Krass. So. Und das ist dann am Ende aber doch zum Glück, aber auch schlimm, dass er so weit kommen musste, Frauen waren, die ihn jetzt gestürzt haben. Mit dieser Aktion Mute R. Kelly. In der Doku kommt unter anderem eine Mitgründerin zu Wort von der MeToo-Bewegung. Und das sind halt irgendwie krasse Storys, die alle auf den Tisch kommen. Und das ist immer noch nur ein bisschen, was man da weiß. Und klar, es gehören beide Seiten dazu. Und dann hat er diesen komischen Song I Admit rausgebracht, wo er im Grunde gar nichts zugibt.
Gar nichts
alles admitted, thematisiert und ganz, ganz widerwärtig. Es gibt wenige Stellen in der Doku, wo er selbst zu Wort kommt. Einmal gibt es ein Interview, oder wo erklärt wird, wo er selbst erklärt, dass er als Kind selbst missbraucht worden wäre, was das natürlich in keiner Weise entschuldigt. Ja. Ne? Aber das ist trotzdem das einzige Mal, wo er so ein bisschen nahbar und echt wirkt. Ansonsten ist er halt, wenn er darauf angesprochen wird, dann wird er halt irgendwie sauer oder macht sich das Mikro ab und geht. Klar, was soll man auch sagen, ne? Wenn man der Blödmann ist. Und ich musste dann auch an meine Jugend denken. Da gab es auch im Dorf, ich nenne natürlich jetzt keine Namen, aber da gab es einen, ich glaube, so um die 20-Jährigen oder so, der war mit einer 12- oder 13-Jährigen zusammen. So, und die haben halt beide gesagt, so, ja, aber wir lieben uns halt.
Ja, genau.
Was ja vielleicht gestimmt hat, ja, aus seiner Sicht. Aber wie kann eine
12-Jährige... Vielleicht liebt ihr auch die Frau von Woody Allen.
Ja, so,
vielleicht. Genau.
Und was, dann stellt man sich das gleich vor, was hätte man irgendwie als Eltern gesagt? Ich weiß ja nicht, was sie gesagt haben, ich will doch niemandem zu nahe treten und so, ne? Aber das kannst du doch nicht durchgehen lassen. Ja. Und da siehst du auch in dieser R. Kelly-Doku, siehst du halt die Eltern, die da vor der Kamera sitzen und heulen, weil sie ihr Kind nicht mehr erreichen. Und R. Kelly wurde immer perfider. Er hat dann halt, erst war es ja nur, ich mache hier gerade große Anführungszeichen, weil es ja alles schlimm genug ist, die Tatsache, dass man mit Minderjährigen Sex hat, sondern dann wurde es ja noch schlimmer. Dann hat er sich ja angeblich diesen Ring aufgebaut da. Dass er die alle so brainwashed hat, kann man natürlich auch nicht eindeutig beweisen, aber wenn dann irgendwie eine Mutter doch mal ihr Kind da erreicht und die sagt, nee, du bist nicht meine Mutter und tschüss und sowas, ne, das sind halt schon richtig krasse Nummern. Da sitzen die Eltern da von irgendwelchen 15-Jährigen und haben die seit 2-3 Jahren nicht mehr gesehen und wissen gar nicht, was da Sache ist. Und selbst wenn das alles nicht stimmen würde, so, wenn das alles nur Vorwürfe wären, dann würde ich doch an seiner Stelle, würde ich doch einen Teufel tun und so mich so nebulös distanzieren. Da würde ich da sagen, so, um die Vorwürfe auszuräumen, lasse ich lieber gar keine Frau mehr in meinen Radius, ohne dass da irgendjemand dabei ist.
Ja.
Aber das passiert ja auch alles nicht. Also es ist alles ganz, ganz schlimm. Und das waren auch Sachen der 90er, wo ich sehr froh bin, dass sich jetzt so der Wind dreht. Jetzt nicht im Falle von Akne, sondern auch bei vielen anderen Sachen.
Zum Beispiel auch ja so, gerade noch so ein Thema für den 90er, die Cosby Show. Ich, großer Weihnachtsfan, habe mich jetzt auch auf die ganzen neuen Weihnachtsfilme und Serien gefreut, zum Beispiel Dash und Lily, auch auf Netflix. Ein von Klischee triefender Blödsinn, in jeder Sekunde wirklich so ins Gesicht geschrien wird, dass es jetzt hier um Weihnachten geht, weil ich glaube schon in den ersten 2 Folgen kommen alle bekannten Weihnachtssongs, werden eingespielt und so. Also das war nicht so toll, da wollte ich mir noch Jingle Jangle anschauen. Weil das sensationelle Kritiken bekommt und Forrest Whitaker eh gut und so. Und das ist eine der tragenden Rollen am Anfang, Felicia Rashad, die Mutter in der Cosby-Show war. Und das, die ist dann da so die liebende Über-Oma und so. Und die sieht man jetzt aber auch nur noch als die Person, die sich bis zum Schluss nicht von Bill Cosby distanziert hat und so. Und das kann ja auch alles nicht angehen, dass man das nicht mitbekommen hat oder so. Während sich andere Leute, Schauspieler, die in dieser Serie waren, ja auch gemeint haben, ja, das war bekannt und so. Und die sich von ihm losgesagt haben und so. Also war nicht alles gut in den 90ern.
Ja, also bei manchen Sachen... auch hier wieder, ich möchte nicht so niemanden entschuldigen, aber bei manchen nicht ganz so krassen Sachen versteht man so ein bisschen, dass Leute erst den Mund aufmachen, wenn es auch andere tun. Weil wenn es immer irgendwie normal war, dann weiß man ja nicht, ist das jetzt normal, übertreibe ich oder so.
Ja, ne? Und du hast auch Angst vor diesem riesigen Imperium, das da gegen dir steht. Also nimmst du auch nicht einen Kampf mit so einem Goliath wie R. Kelly auf.
Ah, aber dann gibt's dann gibt's halt Sachen, da wunderst du dich, warum da genau. Nie jemand was
gesagt hat. Stronger together, ich sag's euch.
Wie er
Clinton auch, hätte gewinnen sollen.
Ich habe nie den kleinen Lord gesehen, aber da geht ja auch gerade darum, dass der war damals 9, dieser Junge, der da mitspielt, der Schauspieler, der ist jetzt um die 50 und hat sich jetzt öffentlich dazu geäußert, dass er einen mutmaßlichen Mörder unterstützt, nämlich einen, der bei einer Black Lives Matter Bewegung in die Menge geschossen hat.
Gott.
Und auch Leute getötet hat dabei.
Ja.
Und der dieser Schauspieler damals beim kleinen Lord mitgespielt hat, unterstützt ihn mit all seiner Kohle, die er hat, so sinngemäß. Also er hat gespendet für ihn. So.
Ja, vorher Weihnachten.
Muss man dann den kleinen Lord aus dem Programm nehmen? ARD sagt, das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Also das ist der Film und das ist nicht der Schauspieler, der da irgendwie selbst zu sehen ist, sondern ein Film.
Schwierig.
Ja, aber auch wichtig, darüber zu reden.
Ja, klar, klar. Deswegen machen wir es.
Dann machen wir, bevor wir zu schöner Musik kommen, machen wir noch kurz 2, 3 andere weihnachtliche Filmtipps. Ich wiederhole mich an der Stelle gerne. Ich habe es vor ein paar Folgen schon mal gesagt. Ich lege euch nochmal ans Herz, nicht nur die Klassiker der National Lampoon-Reihe mit Chevy Chase, schöne Bescherung, die schrillen 4 auf Achse und so weiter, sondern unbedingt 2015 erschienen Vacation, das Sequel mit Ed Harris und Christina Applegate. Ich habe da vor ein paar Folgen kam ich drauf, weil Ed Harris immer Seal ansingt. Kiss from a Rose.
Ja, stimmt. Genau.
Einer von vielen sehr, sehr guten Witzen. und auch sehr, sehr schlechten teilweise. Aber so schlecht, dass sie wieder gut sind. Ich war fast persönlich beleidigt, als ich gestern nochmal was über den Film gelesen habe und gesehen habe, dass er bei Rotten Tomatoes, diesem
Filmbewertungsportal,
nur so 23% oder 24% hat. Also das ist ja wirklich unglaublich schlecht. So,
ja.
Verstehen die das alles nicht? Und irgendwelche komischen Rom-Coms kriegen dann 80%, 90%, was auch immer Prozent.
Ja.
Also die Welt ist ungerecht. Den schaut euch bitte unbedingt an. Und Dann hattest du mir noch, Stefan, gesagt, was für dich der beste Weihnachtsfilm ist.
Der beste Weihnachtsfilm ist hands down die Muppets-Weihnachtsgeschichte. Die klassische Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens, nacherzählt von den Muppets, ich glaube aus dem Jahr 1992, also auch natürlich aus den 90ern, viel besser als man denkt. Man denkt natürlich, dass es halt einfach nur so eine weitere Adaption von irgendwas, was schon 100.000 Mal neu aufgelegt wurde. Warum nicht auch mal mit den Muppets? Als nächstes mit den Transformers oder den Ninja Turtles. Es ist aber wirklich sehr, sehr schön gemacht. Ist auch hübsch dark, also kann man sich jetzt auch nicht unbedingt mit Kleinkindern angucken. Ist ein Must-Watch jedes Jahr für mich. Der bizarrste Weihnachtsfilm, glaube ich, ist aber Home Alone 2, also Kevin allein zu Hause, der ja nicht allein zu Hause ist, sondern allein in New York ist.
Also sagen,
diese
ist
Fortsetzung, dieser geisteskranke Film, dass zwei, also mit dieser Premise, was im ersten Film ja schon nicht funktioniert, dass man sein Kind irgendwie zu Hause vergisst, dass es einfach zwei Jahre später nochmal passiert. Also dass der dann, ich glaube, der steigt dann, da gibt es irgendein Gewusel am Flughafen und die haben eh so viele Kinder und er verliert seine Eltern und fliegt dann nach New York und trifft da Donald Trump und so. Und natürlich wieder dieselben Gangster wie beim ersten Mal.
Marv und wie ist der andere?
Ich weiß es, die Wet Gangsters oder wie heißen die? Wet Bandits genau. Oder so. Also ein
Joe Pesci, ne?
Genau. Ja. Ein völlig gestörter
Film. Ja, das hast du aber zu Recht. Zwei ja auch Klassiker genau aus den 90ern, die jeder über Weihnachten gesehen hat.
Genau.
Neben, was kam noch immer so? Hier, Stirb langsam und sowas kam dann immer abends.
Ja, nie gesehen.
Ja, das war auch noch schön in den 90ern, dass du dann abends, na, 90er war man schon ein bisschen Jugendlicher, aber überhaupt so Weihnachten, Kind und Jugendlicher, schön nach der Bescherung, du weißt nicht mehr weiter, hast keinen Bock mehr auf die Familie, obwohl früher hast du noch mit den Gesellschaftsspielen gespielt, danach hast du vielleicht irgendwie lieber Filme geguckt, die du sonst nicht gucken konntest, die dann im Fernsehen kamen. Das gibt's halt alles nicht mehr, weil den Streamingdienst kannst du halt immer anschmeißen. Genau. So. Die Filme gibt's aber noch, die kann man schon gucken. Ich habe neulich zum ersten Mal, habe ich es hier schon erzählt, ich weiß nicht, habe mit den Kindern versucht, E.T. zu schauen.
E.T.? Oh, wow.
Auch ja, ein großer Klassiker. Und fing ganz spannend an, blieb auch spannend. Wir haben den ganzen Teil vorgespult, wo E.T. dann von diesen Labor-Männern
da entführt wird. Ja, und die auch nicht so richtig und, sieht. Und, ja.
Ja, also dann war der Film doch schnell vorbei. Witzig war, ich habe ihn natürlich als Kind auch auf Deutsch gesehen, habe aber auch die deutsche Synchronisierung natürlich nicht mehr so im Kopf. Mhm. Und da gibt es eine Szene, wo der kleine Bruder zum Großen sagt oder umgekehrt, ey, du Pimmelzwerg. Und welches Wort haben sich unsere Jungs natürlich prompt gemerkt und seitdem wiederholt?
Selbstverständlich.
Ja.
So soll es auch sein.
Was war da los damals mit der Synchronisierung? Kann man das in so einem Kinderfilm? War ja nicht nur Kinderfilm.
Ja, aber, ja.
Na, genau. Wer mehr über klassische Filme, auch Weihnachtsfilme aus den 90ern und 80ern wissen möchte, den empfehle ich noch eine andere Doku, die du auch kennst. Stefan, wir haben schon drüber gesprochen. The Movies That Made Us.
Ja, da gibt es jetzt auch so eine Weihnachtsausgabe, allerdings nur mit zwei Folgen.
Ja.
Also the Holiday Movies That Made Us oder so. Und da gibt's aber nur über den Film Elf, den ich zum Beispiel nicht kenne.
Das ist hier mit Will Ferrell.
Ja, dieser nicht komische Typ und Nightmare Before Christmas. Und das war's dann auch schon wieder.
Okay. So, komisch. Also. Naja, eine Folge der eigentlichen Serie dort geht nämlich auch um Home Alone, Kevin allein zu Hause. Und dann lernt man dann nämlich zum Beispiel, wo das Haus steht, in so einem Vorort von Chicago. Weil der Regisseur damals so alles versucht hat, so wenig wie möglich in Hollywood zu drehen, ist ihm dort gelungen. Und das Haus, das man dort sieht, sieht man aber nur von außen.
Genau.
Drin gedreht wurde nämlich nicht, sondern in einer nahegelegenen Turnhalle.
Genau, die umgebaut wurde.
Komplett als umgebaut, Haus, weil sie die Crew nicht in das eigentliche Haus reinbekommen haben.
Ja. Und alles Kunstschnee, oder? Ich glaube, das ist in Chicago, schneit ja eigentlich immer, das ist ja immer schlechtes Wetter. Und ich glaube, genau zu den Drehtagen hat es nicht geschneit oder geschnien.
Ja,
ich bin ja nur Journalist, die muss nicht wissen, wie man sowas sagt.
Nee, wir wissen ja auch immer nicht, wie man so Band- und Künstlernamen ausspricht, weil wir sie immer nur schreiben.
Genau.
Steht man da.
Genau.
Dolores O'Riordan. Was weiß ich. Die Cranberry-Sängerin. Ah, ja, okay. Ich habe dich noch gar nicht nach deinem 90er-Moment gefragt, Stefan.
Ja, der war erst vor gar nicht allzu langer Zeit, nämlich heute diesen Morgen, als ich zu dir ins Großraumbüro bin, wo auch unser geschätzter Kollegin Sassan Yasseri vom Rolling Stone sitzt und mit dem habe ich mich über ein Special unterhalten, das er gerade geschrieben hat. Wir schreiben ja fast das Jahr 2021, das heißt 1991, wir 30 Jahre alt und seiner Meinung nach ist das vielleicht sogar das wichtigste Popjahr überhaupt und man denkt erstmal, hä, 1991, so was, what about 1977 oder so. Gab's ja, also drängen sich ja andere mehr auf, so 65, keine Ahnung, Beatlemania oder sowas, aber es ist wirklich unglaublich, was in diesem Jahr alles erschienen ist. Ich versuche jetzt mal einmal Atem zu holen und die ganze Liste vorzulesen.
Das schaffst du nicht.
Das schaffe ich nicht. Aber es ist wirklich, also der hat schon einen Point, das dann wie oft einen Point hat. Also 1991 ist unter anderem erschienen Michael Jackson Dangerous, U2 Achtung Baby, das Debüt von Tupac, We Can't Dance von Genesis, Loveless von My Bloody Valentine, Bang the Wagon-esque von Teenage Fanclub, Innuendo und Greatest Hits 2 von Queen, Diamonds and Pearls von Prince, Stars von Simply Red, Nevermind von Nirvana, The Low End Theory von A Tribe Called Quest, Blood Sugar Sex Magic von den Chili Peppers, Bad Motorfinger von Soundgarden, Waking Up the Neighbors von Bryan Adams. Das sind alles Riesenalben. Man muss jetzt Bryan Adams nicht gut finden, aber das waren gewaltige Bestseller-Alben. Wo war ich denn geblieben? Tromplemont von den Pixies, Screamadelica, Primal Scream, zwei Guns N' Roses Alben, Use Your Illusion, Talk Talk, Laughing Stock, das letzte Dire Straits Album, Tin Machine 2, also sogar ein David Bowie Album, Ten von Pearl Jam, Leisure, das Blur Debüt, die Spin Doctors, Element of Crime, Cypress Hill Debüt, das schwarze Album von Metallica, Blue Line zu Massive Attack, ein Kraftwerk-Album, The Mix, ein NWA-Album, ein Album von Seal, eins von Stevie Wonder, hier sind wir wieder bei Seal, Gish, zum zweiten Mal die Smashing Pumpkins hier drin, Electronic, das erste Unplugged-Album überhaupt von Paul McCartney, Della Soul is Dead, Temple of the Dog, Flashpoint, zumindest ein Live-Album von den Rolling Stones, Mama Said, Lenny Kravitz, Roxette, Joyride, R.E.M. Out of Time, das gibt's doch alles nicht, alles im selben Jahr, Kill Uncle Morrissey, The White Room von KLF, der Doors-Soundtrack zum Film, der diese Band noch mit einer ganz anderen Generation nahegelegt hat. Was war denn in diesem Jahr los? Unglaublich.
Jetzt kann man, also du hast schon ein paar Mal Luft geholt zwischendurch, yeah. Aber trotzdem.
Und es sind dann noch tausende mehr Alben erschienen, aber das sind so die größten, alles in einem Jahr, alles Millionen Seller.
Ich wollte gerade sagen, also falls es irgendjemand gibt, der jetzt denkt, so 90er Podcast schön und gut, aber das hat sich ja eh wirklich mal irgendwann mal auserzählt, yeah. So, nee.
Also da kannst du über jedes Album eine ganze Folge machen, easy sogar.
Wahnsinn.
Also.
Ja. Ich meine, allein schon in einem Genre, also wenn du an jeden nur... Bad Motorfinger, Soundgarden, Nirvana, Nevermind. Also
über Nevermind kann man ein ganzes Leben reden.
Wenn du noch irgendwie die Peppers irgendwie mit dazuzählst, Blood Sugar Sex Magic, allein das sind ja schon so große Klassiker.
Alles in einem Jahr nur. Unglaublich. Also das war mein 90er Moment.
So, ganz so große Klassiker, wie die Alben, die Stefan gerade aufgelistet hat, sind einige der folgenden Songs nicht unbedingt.
Ja.
Aber irgendwie dann ja doch, weil die meisten, nicht die meisten, aber einige von ihnen sind schon ins kollektive Gedächtnis übergegangen.
Ich möchte sogar sagen, dass die 90er das Jahrzehnt waren, dass die letzten oder vielleicht sogar den letzten, wenn ich damit sogar vielleicht ultimativen Weihnachtssong überhaupt noch in diesen Kanon gehievt haben. Danach, also seit den 2000ern gab es ja keine Songs mehr, die so, also die jetzt auf so einer Radiostation, wie ich sie zu Hause gern höre, immer laufen würden, neben den ganzen Klassikern von Dean Martin und Frank Sinatra und Rudolph the Red Nosed Reindeer und alles so. Da gab es in den 90ern eigentlich nur noch Mariah Carey, All I Want for Christmas is You. Eine der bestverkauften Single überhaupt, über die geht's später, das glaube ich, 94 kam der raus, ist der letzte, der wirklich so eine weltweite Wirkung hatte. Es gab 2003 nochmal so einen Versuch, der zumindest in England, glaube ich, halbwegs geglückt ist, dass The Darkness, die nicht genug zu lobenden The Darkness einen Weihnachtssong hatten, in dem Moment, als sie noch The Nation's Leading Rock Combo waren, wie damals ihr offizieller Untertitel war.
Wir spielen den hier mal ganz kurz an.
Mhm. Christmas Time, Don't Let the Bells End von The Darkness, damals fast nicht, also damals gerade nicht Nummer 1 geworden, läuft heute in England immer noch jeden Tag im Radio, wenn Weihnachten wieder ist, hat sich sonst natürlich weltweit nicht durchgesetzt, aber ist, glaube ich, so der letzte erfolgreiche Versuch. Wahnsinnig witzig an diesem Song, finde ich auch, aber ich habe mich ja vorher schon als Beavis and Butthead-Fan geoutet, ist, dass der Untertitel, also was die geschafft haben, also deren Aufgabe war, in so einen Weihnachtssong, der wirklich mit jeglichem Chink-Tarasser-Bum daherkommt, mit sogar mit dem Kinderchor und alles, möglichst viel schmutzige Wörter einzubauen. Zum Beispiel, don't let the bells end. Ein bells end ist im Britischen auch eine Bezeichnung für ein Pimmel. Und die zweite Zeile in dem Song heißt, just let them ring in peace. So, kann man ja mal so sagen. Wenn man als Brit aber weiß, dass eine ring peace auch eine Bezeichnung für ein Arschloch ist, dann... kommt da schon nochmal ein anderes Level rein.
Pfui, pfui, pfui.
Pfui, pfui, pfui.
Aber das hat ja nicht nur damit zu tun, dass es keine Künstlerinnen und Künstler mehr gäbe, die es nicht auch nach The Darkness noch versucht hätten,
ja.
Sondern es liegt ja auch, zumindest für Deutschland, glaube ich, können wir das sagen, an den Radiostationen selbst, weil viele ja das aus journalistischer und entdeckerischer Sicht Problem haben oder sich selbst auferlegen, dass sie ja nur Sachen spielen, die schon bekannt sind.
Genau.
Und wie kann denn da was bekannt werden?
Man kann sich da eigentlich nicht mehr etablieren.
Wenn man, wenn neue Songs gar keine Chance kriegen. Also auch genau. Wenn du ein großer Künstler bist. Also wenn jetzt Robbie Williams ein Weihnachtsalbum rausbringt, dann werden die ja schon mal spielen.
Ja.
Aber selbst der wird es nicht mehr schaffen, in den
Kanal aufgenommen zu werden. Kam ja auch letztes Jahr eins, ganz gewitzt genannt The Christmas Present, weil es ein Weihnachtsgeschenk ist, aber auch um die Weihnachtsgegenwart ist. Also das waren zwei Seiten. Eine Seite war The Christmas Past, wo er nur alte Weihnachtsstandards covert, und The Christmas Present, wo neue Songs von ihm drauf waren. Hat in England verkaufsmäßig ganz gut funktioniert, aber da kann sich natürlich auch nichts festsetzen. Wenn du weißt, so es ist wieder Weihnachten und wir spielen sowieso jetzt nur Wham und Chris Rea und Band Aid.
Also, genau, und die wirklich guten Songs, die dann aber vielleicht nicht zu platt weihnachtlich sind, die schaffen es dann eh nicht. Tori Amos hat gerade ein neue Weihnachtssingle rausgebracht und eine EP.
Mhm.
Und den einen Song, den ich davon gehört habe, diese Vorab-Single, ganz, ganz toller Song. Also Tori Amos halt, die macht ja auch nichts Schlechtes, ne? Es wird nie auch nur ansatzweise
auf keinen Fall
da bleiben als
auf keinen Fall. Aber jetzt in unserer Liste auch ein paar Songs, um die man natürlich nicht rumkommt, aber vielleicht noch ein paar Neuentdeckungen für euch.
Und bei der ersten können wir gleich ganz laut rufen, Never Forget.
Ja.
viele von euch müssen sich vergessen, weil sie es nie kannten.
Ja.
Völlig zu Recht natürlich. Und deswegen haben wir das hier für euch gleich zum Anfang ausgegraben aus den sehr tiefen und Tiefen des Internets.
Chronologisch gehen wir durch. Das Erste, was uns wirklich aufgefallen ist, was hier in dieser Liste seinen Platz verdient, ist allerdings schon aus dem Jahr 1994, vielleicht sogar auch das wichtigste Jahr für Weihnachten aus den 90ern. Aber hört euch das jetzt erstmal an und dann kommentieren wir das etwas. Ja, was war denn das? Das war Ode Fröhlich, ihr habt es erkannt.
Das war auf jeden Fall die 90er, das
genau, habe ich gehört. Von Interactive, auch so ein deutsches
Eurodance-Projekt.
Ihr größter Hit war ein Cover von Forever Young, von Alphaville. Das war ihr Beitrag zu einer Compilation, die es 94 gab, Bravo Dance Christmas. Da waren auch exzessive Stücke dabei von DJ Bobo, La Bouche, Mr. President, die wir schon hier in diesem Podcast hatten.
Oh ja.
Ja, das erinnert mich sehr an den Sven Regner Roman Magical Mystery über was damals in den 90ern alles möglich war. Also einfach unter alles einen Bumsbeat setzen und es funktioniert.
Genau, und wie sie alle Deppen ins Auto schmeißen und auf Tour gehen und in irgendwelchen Clubs auflegen, wo nichts organisiert ist, aber es trotzdem
aber es einfach machen und du weißt, es wird sowieso, also da, das war ein goldener Markt für sowas und das ist so ein ganz gutes Beispiel dafür, einfach stumpfest mögliche Beats unter irgendwas knallen und
ab und dafür. Der Song ist aber ja nun wirklich völlig vergessen. Also als ich den online gesucht habe, habe ich den zumindest spontan nur einmal gefunden auf YouTube mit, Achtung, 119 Aufrufen. Dass du den überhaupt irgendwie kennst. Denn was hast du gesagt? Bravo Weihnachts-CD, ne? Okay.
Scheiße. Ich hatte damals eine Freundin, die diese Compilation hatte und das ist mir noch eindrücklich im Kopf geblieben.
Und was machen Interactive heute so?
Die sind auch wieder auf so, also sind auch wieder da, also muss man ja immer dazu sagen, momentan natürlich nicht so, aber die spielen auch auf so 90er Revival-Partys und leben halt von ihrem alten Ruhm, so wie wir.
Den alten Ruhm.
Weiter geht's, jetzt kommt da wirklich ein toller Song, auch aus dem für den Weihnachtsmarkt sehr wichtigen Jahr 1994.
Song, wo man auch gleich wieder nur die Augen schließen will, die Hände zu Fäusten ballen und dann langsam öffnen und mit der Hand über den Horizont streifen.
Mhm.
Wie sie es alle so
gemacht haben. Wie es Boybands halt machen.
Ja.
Welche Boyband war das?
Das war die euch allen spätestens aus unserer Boygroup-Folge bekannte Band E17, die mit den runtergelassenen Hosen.
Genau. Die, bei denen aktuell nur noch einer der beiden Tänzer, der nämlich mit dem Bart Teil der Band ist, vom Original-Line-Up. Also sowohl der Sänger als auch der Songwriter als auch der andere Tänzer sind raus. Damals waren die alle noch dabei. Das war ihr größter Hit, Weihnachtsnummer 1 auch in England. Ein aus mehrerer Hinsicht interessanter Song. A, weil der ein Nummer-1-Pop-Song ist, der fast ohne Drums auskommt. Das ist ja eigentlich ein völliges No-Go. In dem Bereich, es muss ja alles immer so, gerade fürs Radio, es muss ja immer alles so.
Ist da nicht mal eine Pauke irgendwo?
Oder es kommt, eine Pauke kommt, also so, okay. So Percussion kommt vor, um einfach so einen emotionalen Effekt zu erzielen. Aber sonst ist nichts, was so den Rhythmus so vorantreibt. Mhm. Also außer diese halt sehr ineinander gleitenden Harmonien. Und wurde ganz lange Zeit immer so als klassischer Breakup-Song bezeichnet und dafür auch gefeiert. Es geht auch mehr oder weniger um den Breakup, aber um eine Trennung, allerdings keine romantische, sondern das ist ein Song, den Tony Mortimer, also der Songwriter der Band, damals gab es ja wirklich nur Boybands, die auch selbst Songwriter hatten, wie Gary Barlow, über seinen Bruder Oliver geschrieben hat, der sich das Leben genommen hat. Mhm. Also ein tatsächlich sehr, sehr aus dem Leben gegriffener und wahrscheinlich deswegen auch so erfolgreicher Song, weil die Emotionalität da einfach sehr authentisch ist.
War vom zweiten Album, ne? Steam.
Drittes Album. Nee, drittes stimmt, Album. Zweites Album. Erste war Walthamstow, genau.
Genau.
Dann kam noch Steam und dann kam noch Up All Night.
Das war noch Razorlight.
Ja, die hatten das dann auch.
Haben Razorlight bei E17 geklaut?
Nein, aber es ist ja auch ein sehr
gewöhnlicher Titel. Die kennen sich doch, das kann man doch nicht machen.
Wahrscheinlich sind die auch um zwei, drei Ecken.
Ich würde meine Kinder auch nicht so nennen wie deine, weil ich die doch kenne.
So. Genau, 1994, wie schon gesagt, war ein gutes Jahr für Weihnachtsmusik, ähnlich wie 10 Jahre davor, 1984. 1984 kam nämlich in derselben Jahreszeit natürlich, also nicht im Sommer raus, Last Christmas, Do They Know It's Christmas, was Last Christmas auch davon abgehalten hat, Nummer 1 zu sein, weil Do They Know It's Christmas als Charity Single alles weggebombt hat und die erfolgreichste Single der britischen Charts-Geschichte war, auch mit George Michael ja dabei. Und es gab sogar noch Thank God It's Christmas, dieser fürchterliche Queen-Weihnachtssong. Alles so in derselben Zeit. Also 10 Jahre später hat sich das nochmal gespiegelt. 1994, das wichtigste Jahr für Weihnachtsmusik, am besten dargestellt durch den folgenden Song.
Stell mir gerade vor, Stefan,
ja,
wie du dich, um den Song entsprechend und gebührend abzufeiern, in so ein hautenges Weihnachtsfrauenkleid zwängst, wie Mariah Carey hier auf dem Cover.
Solche Fantasien möchte ich dir natürlich nicht nehmen.
Du musst doch sich irgendwie warme Gedanken machen.
Manche Sachen stehen mir auch wirklich sehr gut.
Ja, überhaupt nicht. Du hast doch erzählt, dass du dich zu Hause gerne verkleidest. Hast du nicht erzählt? Oh.
Ein 26 Jahre alter Song, der gefühlt ja immer größer wird, der war letztes Jahr auch zum ersten Mal Nummer 1 in den USA, hat damit auch den Rekord gebrochen, dass der Song ist, der am längsten gebraucht hat, um Nummer 1 zu werden. Habe ich mich immer gefragt, warum eigentlich? Also 94 kam der raus, ich weiß auch noch, dass man den damals so mitbekommen hat, dass der aber nicht diesen ultimativen Einschlag hatte und mich auch gefragt habe, wieso finden den denn nicht mehr Leute eigentlich gut? Der hat doch alles, was du von einem Weihnachtssong willst. Und der Hintergrund ist tatsächlich ein industrieller. Mhm. Es war damals so, dass Mariah Carey auf dem Höhepunkt ihrer Karriere war. Die hatte ihr Musicbox-Album raus. Die war das ganze Jahr 94 schon praktisch Nummer 1 mit ihrem Cover Without You. Und da gab es irgendwann so ein Strategie-Meeting auch mit ihrem Mann, Tommy Mottola damals, der...
Das wollte sogar Tony Mortimer sagen, genau, nochmal, ne?
Tony Mortimer. Das wär's. Tommy Mottola, der damals der Chef von Sony war, also ein wahnsinnig einflussreicher Mogul in der Musikindustrie. Und dann hat man sich halt so überlegt, wie geht's denn weiter? Und dann kam so die Idee mit dem Weihnachtsalbum auf und dann hieß es, ja, das macht man eigentlich erst, wenn einem gar nichts anderes mehr einfällt. So, die ist ja gerade auf ihrem Höhepunkt dann noch ganz jung. So, das macht man eher so in den späten Jahren der Karriere. Dann hatten sie aber doch sehr schnell so Ideen für Songs. Zum Beispiel der Song wurde angeblich, wie heißt ja oft irgendwie so bei so großen Hits, dass der in 10 Minuten geschrieben war. Hat man dann gedacht, ja, bringen wir jetzt ein Album raus, aber wir promoten es nicht groß. Da gab es auch dieses Video, wo sie im Garten rumtollt und so. Der Weihnachtsmann, der da übrigens kommt, ist ihr Mann verkleidet. Also so ein Home-Recording-Video, alles sehr, sehr low-key für so einen Megastar wie Mariah Carey. Deswegen hat sich dieser Song, der wurde einfach nicht gepusht. Da gab es keine große Anzeigenkampagne oder so. Der hat sich dann mehr oder weniger so sein Ruhm erst erarbeitet, weil über die Jahre immer wieder mehr Leute darauf aufmerksam geworden sind, wie toll sie den finden.
Ich hoffe, es hören keine Kinder zu. Nicht nur, weil wir vorher von Pimmel gesprochen haben, sondern weil du gerade behauptet hast, der Weihnachtsmann wäre verkleidet gewesen.
Das war natürlich der echte Weihnachtsmann.
Okay,
klar. Aber der echte Weihnachtsmann ist auch der Chef von Sony.
Das wiederum kann man vielleicht verstehen.
Aktuell jedenfalls Platz 11 in den deutschen Singlecharts, 3 Plätze drunter Last Christmas. Das wird sich auch nochmal ganz schön verbessern, bis wirklich dann Weihnachten ist. Mariah Carey hat übrigens dieser Song, wurde 16 Millionen Mal verkauft, einer der meistverkauften Singles der Geschichte, und sie hat allein an Royalties 60 Millionen Dollar damit verdient.
Oh.
Ihre erfolgreichste Single auch.
Sie ist ja auch schon vom Namen her prädestiniert dafür.
MC.
MC.
Merry Christmas.
Merry Christmas, Mariah Carey. Genau.
Sie hat ja dann blöderweise sogar noch so ein zweites Weihnachtsalbum aufgemacht. Also es gab ja, das war ja nur eine Single aus ihrem ersten Weihnachtsalbum. Da gab es 20 Jahre später, glaube ich, 2014, das zweite, das hieß dann Merry Christmas to You, to, dann als römisch 2. So. Da war dann auch nochmal so eine extra festive Version von diesem Song drauf, mit noch mehr Glocken und alles so. Und Justin Bieber. So. Warum denn auch nicht?
Man muss ja auch sich der neuen Generation öffnen.
Genau, genau. Aber natürlich wird immer nur das Original im Radio gespielt.
Ja, da hast du recht. Also,
das ist ja,
also wer da kalt bleibt, der ist halt
der hat ein Herz Stein. Aus Stein. Genau. Aber solche Leute soll es geben. Und muss es auch geben.
Ja.
Weiter geht's. Wir gehen jetzt endlich mal im Schneckentempo voran durch die Chronologie. Das Jahr 1995.
Das war, wenn ich überraschend, nicht Mariah Carey,
ja.
Auch nicht die gleiche Produktion.
Nein, das war jetzt, was wir euch am Anfang versprochen hatten, nicht nur Mega-Hits, sondern auch vielleicht was zum Entdecken. Das waren die Flaming Lips mit ihrem Song Christmas at the Zoo 1995 aus ihrem damals gefloppten Album Clouds Taste Metallic, obwohl man sich in den Jahren seither eigentlich sehr darauf geeinigt hat, dass das eigentlich eines ihrer besten Alben ist. Diese Band gab es damals schon seit 12 Jahren, die hat sich 1983 gegründet. Der große Erfolg sollte dann 1995 aber immer noch 4 Jahre auf sich warten lassen, bis The Soft Bulletin rauskam, was auch schon wieder 21 Jahre her ist. Also die sind wirklich lange dabei. Was die nicht davon abhält, sehr, sehr gute, innovative Ideen die ganze Zeit zu haben. Die haben zum Beispiel auch, und die waren eigentlich prädestiniert als Band für diese Corona-Pandemie in den letzten vielen, vielen Jahren auch schon, war sie immer ein fester Bestandteil von der Flaming Lips Show, dass Wayne Coyne, der Sänger, sich in so einen riesigen Gummiball setzt und damit durchs Publikum rollt. So, jetzt haben sie ein Konzert im Oktober gegeben, in dem das ganze Publikum, also jeder Einzelne für sich in so einer riesigen Gummiball irgendwie drin war, sodass man hübsch weit weg voneinander sein kann. Da wäre ich sehr gern dabei gewesen. Das ist eigentlich so, du wirst so ein Ikea-Bällebad.
Haben sich Deichkind daran bedient, als sie mit so einem Bierfass dann irgendwann los?
Ist nicht rollten. Unwahrscheinlich, dass man da zumindest etwas Inspiration gefunden hat.
Aber das machen ja viele Beatsteaks, Arnim, surft seit Jahren mit einem Surfbrett.
Genau, genau. Rammstein auch mit diesem Schlauchboot, wo sie durch die Leute gehen, genau.
Ja.
Die Flaming Lips. Wir bleiben im Indie-Bereich, springen 2 Jahre weiter, 1997, ein Klassiker im neuen Gewand.
Bevor du sagst, wer es war und was es damit auf sich hat. Wir haben ja hier beim Streamingdienst eine Playlist dafür angelegt, damit wir uns das auch selbst anhören können. Mir wird schon bei diesen Covern ganz schwindelig, wenn das nicht das Originalcover von einem Album zu sehen ist, was drauf war, sondern irgendwelche Compilations.
Ja, ja.
Und hier ist es zum Beispiel drauf auf einer CD, damals gewesen, jetzt ja Streaming, namens Alternative Rock X-Men.
Ja, um Gottes Willen. Das sieht mir aber eher wie eine Playlist. Also das sieht
vielleicht ist das sogar eine Playlist.
Ich glaube, das ist ein Playlist.
Viele haben ja nichts getan.
Das habe ich auch gesehen, um Gottes Willen.
Boah, so, jetzt du, Entschuldigung.
Das waren die Dandy Warhols Little Drummer Boy 1997. Ein Song, den sie schon 4 Jahre vorher, also 1993, aufgenommen haben, kam aber 1997 nochmal als Single raus, weil die Dandy Warhols damals eine wirklich große Band waren. Da kam gerade ihr zweites Album raus, The Dandy Warhols Come Down. 3 Hits, Not If You Were The Last Junkie On Earth, Every Day Should Be A Holiday, Boys Better, riesige Anzeigenkampagne, weil sie noch damals im NMI, als der damals noch auf DIN A3 Format war, das war eine ganz große Band und dann hat die Plattenfirma natürlich auch gesagt, haben wir nichts zum Fest und dann haben die ihren alten Song nochmal neu rausgekramt. Das mit dem eine große Band sein ist lange her. Anfang der Nuller hatten sie dann nochmal diesen Vodafone-Hit mit Bohemian Like You, also ihrem Rip-Off von Brown Sugar von den Rolling Stones und bis da, seither eigentlich durchwegs interessante Alben aufgenommen. Ist das 11. erschienen erst in diesem Jahr mit dem eigenartigen Titel Tafel Music Means More When You're Alone. Da hören jetzt nicht mehr so viele Leute zu. Frontmann Courtney Taylor ist auch schon 53, also auch ein Mann jetzt in fortgeschrittenem Alter. War damals allerdings schon nicht mehr der Jüngste, war damals schon 30.
Wir sind auch schon 40.
Genau. Ich will hier kein Age-Shaming machen. Wieso heißt dieser Mann überhaupt Courtney Taylor? Der heißt ja nicht wirklich so. Obwohl es mal die Theorie gab, also es hieß mal, dass beide seine Elternteile zufälligerweise Taylor also heißen und sich diesen Doppelnamen gegeben haben. Er hat das mittlerweile so stehen lassen, dass es so viele tolle Geschichten über diesen Namen gibt. Er möchte das einfach genauso mysteriös belassen und das wollen wir ihm auch nicht nehmen. Wir bleiben im Jahr 1997 und jetzt darf Fabian was sagen zu seinen All-Time-Favorite-Bands.
Also, wie du immer hier irgendwelche falschen Superlative rausholst. Bald finde ich mich persönlich beleidigt. In irgendwelche Schubladen.
Die sind doch auch so Emo, oder? Die haben doch in der Emo-Szene einen ganz ganz großen Anhang, oder?
Ja, jetzt pass mal auf, die haben vor allen Dingen alle das gleiche Piercing, wie du bis heute trägst. Also sei schön
ruhig. Und ich habe dieses Piercing nur wegen einem von denen. Weil ich den rattenscharf damals fand.
Tom DeLonge.
Ja, genau.
Ja, wunderschöner
Mann. Ein verrückter Mann. Auch nicht mehr Teil der Band, aber zeitlebens ein sehr gut aussehender Mann. It's Christmas time again. It's time to be nice to the people you can't stand. All year I'm growing tired of all this Christmas cheer. You people scared. Ja, Blinko und 82, genauso wie man sie kennt und liebt oder wahlweise hasst.
Mhm. Aber das war schon deren Signature-Sound, den sie nachher ja perfektioniert haben.
Ja.
I Won't Be Home for Christmas ist einer von mehreren Weihnachtssongs, den sie ja gemacht haben. Und hier im Song geht es einfach darum, dass, glaube ich, so ein Typ irgendwie ein bisschen durchdreht an Weihnachten und Weihnachtssänger angreift,
genau.
Ja,
könnte man halt auch nicht mehr machen, solche Songs.
Jetzt habe ich den Text nicht gut genug für Augen, um zu wissen, wie ironisch oder ernsthaft das dort erzählt wird. Also, wenn er die Weihnachtssänger mit Bonbons beworfen hat, dann soll man es ihnen gönnen oder auch nicht. Aber so. Genau, ist natürlich eine Parodie zu I'll Be Home for Christmas. Ein Song, den, ich glaube, 1943 schon
Bing Uralt. Crosby totaler Standard.
Interpretiert hat. So. Und das hier wurde als Radio-Promo-Single 1997 veröffentlicht. Und offiziell erst 2001, im Oktober, glaube ich. Und genau, 97, das heißt, es kam nach Dude Ranch von Blink.
Aber noch vor.
Genau, dem Enema, also Einlauf.
Ja.
Enema of the State.
Ja.
Bitte. Enema of the State, der Durchbruch mit vor allen Dingen What's My Age Again. Ihr kennt alle diese Video, wo sie nackt mit Socken bekleidet durch die Stadt rennen, durch Los Angeles, glaube ich, ne? Und Leute anquatschen. Das war dann auch genau die Zeit, wo Pop-Punk wie dieser auf so Soundtracks landete wie American Pie. Also das war eine richtige Hochphase.
Stimmt, ja.
Und deswegen, man kann die ja scheiße finden. Ich verstehe das ja. Dieses ewig Pubertäre, was damals schon genervt hat, da waren sie aber noch fast pubertär und heute manchmal immer noch so ein bisschen drauf sind oder damit kokettieren oder sich so dieses Image aufgebaut haben. Ja, mein Gott, kann man mögen oder nicht. Aber wenn man so ein bisschen über die Band weiterliest, dann sind die ja gar nicht so leicht so abzutun. Ich habe ein Zitat von einem amerikanischen Journalisten gelesen, der nicht nur behauptet, Blink 182 sind so eine Art zeitgenössische Punk-Version von den Beatles.
Mhm.
So.
Ei, ei.
Sondern
das sind doch schon die Punkles. Kennst du die Punkles?
Ich glaube, die hatten wir schon mal
in unserer Deutschpunk-Folge. Ja, genau.
Mit viel großer Nagel.
Mhm.
Ja. Und dort wurde Blink 182 auch als, pass auf Platz 4 gewählt, der 30 einflussreichsten Bands der vergangenen 30 Jahre.
Das mag ja sogar der Fall sein.
Alternative Press. Hinter Radiohead, Fugazi und Nirvana.
Krass.
Wahnsinn.
Also vor nach Green Day.
Ja, nach Beatles und
Stones natürlich.
Das sind 30 Jahre so, aber wow. Ja, die haben sich 2005 aufgelöst, 2009 wieder zusammengefunden. Tom DeLonge, der, wegen dem du dein Piercing trägst, unter anderem, ist seit 2015 raus und forscht seitdem so zu Alien-Theorien.
Ja, ja, ja. Der hat nicht mehr alle Tasten im Schrank.
Ja, aber macht das wohl gar nicht zu verschwörungstheoretisch. Also es ist ja an sich schon verschwörungstheoretisch.
Na, also da habe ich mir ein paar Interviews mal von dem angeschaut. Das ist ganz schön, ach doch, ganz schön dünnes Gelaber, ja. Okay. Also der ist das sehr drin, aber also da gibt es keine Belege, da ist nichts fundiert. Das ist alles nur immer so, er hat der wichtige Politiker getroffen und die haben ihm Sachen erzählt und bla bla. Also er redet immer nur so um den heißen Brei rum.
Aber er fühlt sich nicht so angegriffen wie andere Verschwörungstheoretiker, oder? Weiß ich auch nicht genau.
Das weiß ich nicht. Das weiß ich
dann
nicht.
Dann habe ich vielleicht zu wohlwollende Quellen über ihn gelesen.
Ja.
Ja, kann auch sein.
Also, das ist schon ganz schön.
Naja. Aber abgehoben. Das Gute, das theoretisch Gute daran, dass er raus war, war ja für jemanden wie mich ein feuchter Traum, der leider nicht passierte. Matt Skiba stieg für ihn ein. Also, einer der zwei Sänger von Eggland Trio.
Ja.
Falls ihr die Emo-Folge oder die Punk-Folge oder. Falls ihr jemals Punkrock gehört habt, dann kennt ihr halt diese Band, Eggland Trio. Der stieg da ein. Win-win, wie ich fand, weil er halt irgendwie eine ganz besondere Stimme hat, auch immer so eine schöne Morbidität in den Texten, aber auch im Gesang. Und der steigt bei so einer Pop-Punk-Band wie Blink ein, für die ich auch mal Softspot hatte. Konnte dann gut gehen, dachte ich. Ging leider nicht gut, weil die Alben, die dann kamen, California oder so hieß es, erstes, war so okay, waren zwei, drei okay Songs drauf, die anderen geht so. Jetzt das aktuelle, Namen schon wieder vergessen, ich glaube Self-Titled. Es ist leider so egal, ne? Es hat halt weder den Spirit von der einen Band noch den von der anderen.
Hm. Naja, gut. Was ich da sehr albern dran fand, ist, dass man auf den ersten Pressebildern mit der neuen Besetzung zweimal hinschauen musste, weil man dachte, Tom DeLonge ist immer noch dabei. Weil die diesen Matt Skiba, obwohl der auch gar nicht mehr so viele Haare hatte, so hingestylt haben, dass der eigentlich aussieht wie er. Also, dass man ihm seine paar Haare, die er noch hat, irgendwie so rüberscheitelt, damit der auf der Bühne ähnlich aussieht wie der. Das hat mich schon fast so an Kiss erinnert. Also, dass ganz egal ist, wer dahinter den Masken steht oder Kraftwerk, die ja auch nur noch so die Roboter irgendwie rausstellen und so. Das fand ich etwas albern, dass man ihm da so versucht hat, wahrscheinlich die Identität zu nehmen, weil er auch wirklich mehr als ein Platzhalter ist.
Genau,
aber
alle, die diesem Genre schon länger lauschen, wissen das ja auch.
Ja, eben. Ne? Also man muss da jetzt niemanden was unterjubeln oder so.
Blink-182 haben aber auch dort aus der Not eine Tugend gemacht und ein, wie ich fand, ganz witziges Shirt auf Tour verkauft.
Mhm.
Und zwar stand auf dem Shirt drauf, ich habe es mir vielleicht auch online bestellt aus Amerika, Who the fuck is Matt Skiba?
Ja, das
weil
ist
genau,
gut.
Dass die Leute gefragt haben, hinten drauf so ein Mittelfinger, darf ich also auch nicht anziehen, wenn ich die Kinder abhole? Doch, darf ich schon, sorry.
Ja, ja.
Genau, weil genau das da viele Leute gefragt haben. Die kannten halt irgendwie Blink, was diese sehr erfolgreiche, berühmte Pop-Punk-Band ist. Eggland Trio kannten sie schon nicht mehr.
Ja.
Leute, die wirklich Punkrock gehört haben, haben diese Frage natürlich nicht gestellt.
Ja.
So.
Es gab da, ich glaube, das hat einen Vorgänger, es gab ja schon in den 70ern so ein iconic T-Shirt, wo Keith Richards drauf war, wo drüber stand, Who the fuck is Mick Jagger?
Ja, siehst du.
Also.
Ja, also, history repeating.
Genau. Repeating tut sich auch der neue Song, der nächste Song, das ist nämlich eine Coverversion.
Was für ein Genre-Clash wir in dieser Folge haben, unerwartet nahezu. Mhm. Gleichzeitig kann
Weihnachten vereint halt dann doch alle.
Siehst du?
Außer Leute, die nicht an diesem Fest teilnehmen und anderen Glaubens sind und zu anderen Kulturen gehören.
Aber euch alle, die hier diesen Podcast hört und die alten Folgen vielleicht schon gehört haben, weil auf die können wir, auch selbst wenn ihr es nicht getan habt, können wir auf die verweisen. Hier, All to the World, wieder, naja, wir haben nur Deutsch-Punk gehabt, über Punk an sich haben wir noch nicht gesprochen. Ne?
Ja,
aber
ja, fehlt auch noch.
Ihr habt vielleicht gerade schon die Stimme erkannt, vielleicht sogar den Song. Die Stimme war von Gwen Stefani.
Oh
und
ja.
Ist es immer noch? No doubt.
No doubt.
Yeah. Der Song, The Vandals, 1997, All to the World.
Mhm.
So, die gab es schon länger damals, Mitte der 90er. Dort wurden sie aber richtig bekannt, weil gerade so dieses Punkrock-Revival war mit eben auch Green Day und The Offspring.
Ja.
Die haben einen Vertrag bekommen, The Vandals, auf diesem Label von Dexter Holland, Nitro hieß es, glaube ich. Und ihr erfolgreichstes oder zumindest bekanntes Album erschien 98 mit dem schönen Namen Hitler Bad, Vandals Good. Auch super.
Okay, unterschreibe ich.
Ja, genau. Und dieser Song hier, also diese Coverversion von Vandals, oder der eigentliche Song, Entschuldigung, erschien auf ihrem Weihnachtsalbum 1996, wo sie so ein bisschen humoristisch, wie sie halt auch waren, Eigenkompositionen brachten. Mhm. So. Und so, wir haben hier so diese Titel. Christmas Time for My Penis.
Schau, das ist aber richtig mit Pimmel durch. Ja, ja, ja.
Oh,
nicht nur Gebimmel, sondern auch viel Gepimmel.
Bimmel, Bommel. My first Xmas as a woman.
Mhm. Was soll da, das sein? Ja, so Trans-Jokes wahrscheinlich, die man damals ja noch gemacht hat.
Ja,
okay. Als Wendel.
Grandpa's Last Christmas.
Mhm.
So, dann kann man sich auch denken, was damit so gemeint ist. Ja, es ging aber auch ein bisschen noch morbider oder härter zu. Hang Myself from the Tree.
Mhm.
I Don't Believe in Santa Claus.
Ja, oh,
so, ja. Bitte. Ja, so, und The Vandals jedenfalls haben 96 Support gespielt für No Doubt. Da waren No Doubt gerade riesengroß. Er hat nämlich gerade Tragic Kingdom,
oh, ja,
ich glaube, das zweite Album rausgebracht. Und die haben sich dann auch beteiligt wiederum, No Doubt, an so einer Weihnachts-Compilation, A Very Special Christmas 3. Und darauf haben sie dann wiederum den Vandals-Song nachgespielt. So, und wie ich gerade sagte, also da waren No Doubt gerade riesig. Also Don't Speak lief rauf runter auf jedem Radiosender. Auch die anderen Singles auf Tragic Kingdom, Just a Girl, Sunday Morning.
Ja, Spiderwebs.
Diesen Dinger, Wahnsinn. Spiderwebs. Gwen Stefani war von 87 bis 94 mit dem Bassisten zusammen, Tony Kendall. Ich glaube, darum geht es auch in Don't Speak unter anderem.
Ne? Genau, genau.
So. Und später kam sie dann mit Gavin Rossdale zusammen von Bush. Ihr hört euch vielleicht mal die Grunge-Folge zum Beispiel. Und es ist ja auch eine Staffelabschlussfolge. Wir wollen ja das
alles nochmal noch zusammen, mal, ne? Genau. Alle Gäste kommen auch später nochmal und wir singen alle zusammen Do They Know It's Christmas.
Ja.
Das wär's. Keith Ullmann hat ja sogar Do They Know It's Christmas gesungen. Der war bei der Band Aid 30. Zusammen. Genau. Kommen alle später noch.
Das wäre so schön.
Afrop kommt nochmal. Lucy van Org, genau. Wolfgang Schrödel. TikTok-Reunion hier live bei uns.
Boah. Und Nils Buckelberg.
Mhm.
Sie kam mit Gavin Rossdale zusammen und mit No Doubt war es noch nicht ganz vorbei, aber irgendwie dann ja schon. Also es kam 2000 noch mit Return of Saturn so ein Album raus.
Das, ja, das war das Flop-Album. Das war das gefloppte Album. Dann kam aber noch mit diese Comeback Hey Baby.
Ach ja, stimmt. Das war schon. Genau. Aber das war ja im Grunde schon der Beginn ihrer Solo-Karriere, wenn man so will. Das war ja sehr auf sie ausgerichtet.
Alles ja, genau, genau. Wie man die Black Eyed Peas dann auch sehr schnell auf diese Fergie ausgerichtet hatte.
Genau. Und dann habe ich Stiefert Nils Buckelberg neulich seinen neuen Podcast gehört. Der hat ja 12 Podcasts. Sein neuer heißt die Nils Buckelberg-Erfahrung. Und in einer Folge war Linus Volkmann zu Gast.
Ach was.
Unser Kollege und ja auch schon oft genannter Buddy.
Mhm.
So, und da kommen sie, ich weiß gar nicht mehr in dem Zusammenhang, auf die Frage, was ist bloß aus Gwen Stefani geworden? Denn, ich weiß nicht mehr, wer es von beiden gesagt hat, sie war ja tatsächlich immer die ewig Coole. Sie war ja auch damals so sie eine feministische Vorreiterin, wenn man so will. Mhm. Das ganze Bauchfrei-Ding, was wir in Deutschland bei Heike Makatsch gesehen haben. Und dann kamen irgendwie Tic-Tac-Toe und Girl-Groups und Spice Girls. Auch darüber haben wir in verschiedenen Folgen schon gesprochen. So, da war halt diese Frau in den USA. Und dann kam der Schritt zum Solo-Superstar, wo man dachte, da kommt jetzt der Riesen-Breakthrough, kam aber dann auch nicht so richtig. Und dann sagt auch einer von Linus oder Nils, ohne sich jetzt über das Aussehen von Frauen oder Männern, wie man auch lustig zu machen, sie sieht so ein bisschen aus wie eine Katze heute. Und was damit gemeint war, ist jetzt nicht, dass sie mit Blake Shelton zusammen ist, diesem Country-Superstar, sondern dass sie natürlich so ein bisschen was von der damals gesehenen so Eigenständigkeit verloren hat. Ne? Also sie sitzt als Jurorin bei The Voice und macht halt ihren Job. Ich habe die US-Version nie gesehen, macht ihren Job wahrscheinlich sehr gut, warum auch nicht. Ist aber so ein bisschen beliebiger und austauschbarer geworden. Sie ist jetzt nicht mehr das krasse Vorbild Girl oder Frau, glaube ich,
ja,
ist, die man sie damals irgendwie noch hoffentlich lange gerne gesehen hätte. Und musikalisch erwartet man von ihr jetzt ja auch nichts mehr.
Da kam ja auch dann nichts mehr. No Doubt Comeback gab's dann auch nochmal, hat nicht mehr funktioniert. Finde ich auch voll okay, weil die, also bei mir war es dann auch wirklich der Spaß vorbei mit diesem Hey Baby, weil da war auch dieser Bounty Killer dabei, der einfach damals schon Auftrittsverbote in vielen Ländern hatte, weil der einfach sehr homophobe Texte hatte. So. Mhm. Also sich dann so jemand irgendwie da reinzuspannen, um sich irgendwie noch mehr Ska oder Rocker Credibility irgendwie einzukaufen, ohne dann mal zu checken oder vielleicht sogar wissentlich, wen man sich da reinholt, das fand ich nicht gut.
Den nächsten Song, den fandst du aber gut.
Ja, den fand ich gut, den finde ich immer noch gut.
Einer der wenigen Songs, der nicht mal von einer Panflöte versaut hat.
Zum dritten Mal in dieser Folge kommen die Smashing Pumpkins vor mit ihrem Beitrag zu der gleichen Compilation, die wir gerade eben schon bei No Doubt hatten, A Very Special Christmas, ein Charity-Sampler Nummer 3, dritte Ausgabe, Christmas Time. eine Band, die einen Weihnachtssong machen muss. Also eine Band, die mit derartigen Bombast irgendwie aufwartet, ist es völlig zu erwarten, dass man so einen Song macht. Der hat sich erstaunlicherweise nicht so ganz etabliert. Vielleicht war er doch irgendwie einen Tick zu kitschig. Hat man damals auch nicht so mitbekommen, obwohl die damals mit dieser die größte Band der Welt waren, 97. Also das noch zwischen Melancholy und Adore. So.
Zumal ja auch, wenn man sich vorher nie mit den Pumpkins beschäftigt hatte und dann plötzlich diese Doppelalbum Melancholy Anthem and Sadness in den Händen hält und die ersten Videos dazu sah, dachte man ja, das ist irgendwie eine Weihnachtsplatte. Ne?
Genau, also Tonight in jedem Fall. Ja, ja.
Tonight, dann diese gewisse Steampunk-Ästhetik, die da zwischendurch mal so ein bisschen drin war.
Ja.
Diese Engel, die da irgendwie von den Decken hängen.
Genau, die ganze, hatte ich ein tolles Poster auch. Mit Melancholy geht es ja jetzt weiter. Also was mich an Billy Corgan ja anhaltend fasziniert, ist, dass der einfach immer weitermacht. So, jetzt kam gerade dieses Seer-Doppelalbum raus, ein Synthie-Pop-Album, wo man sich echt fragt, was hat James Iha und Jimmy Chamberlain, warum sind die wieder in der Band? Die sind da eigentlich an keiner Stelle zu hören.
Deswegen, obwohl der behauptet wird, das ist jetzt das richtige Bandalbum wieder und sowas.
Ja, ne? Aber also, das klingt überhaupt nicht nach den Smashing Pumpkins. Deren Vorteil war ja auch immer, dass die nicht immer nach den Smashing Pumpkins klingen müssen, sondern sehr wandlungsfähig sind. Aber man hört da auch keine Beiträge von den anderen. Der Sohn von Peter Hook war ja ganz lange Zeit Live-Musiker bei der Band. Also man weiß ja auch, dass Billy Corgan ein riesiger New Order-Fan ist. Vielleicht wollte er jetzt auch einfach mal sein New Order-Album machen. Es ist etwas ganz schön daneben geraten, wie man es nicht anders zu erwarten hätte. Und bevor das jetzt noch rausgekommen ist, kündigt er ja schon an, dass es jetzt noch einen Nachfolger zu Melancholy in the Infinite Sadness geben soll. mit weiteren 33 Songs. Also der erschlägt einen ja. Das ist so ähnlich wie die Szene in Papa Anteportas von Loriot, wo dieser Lothar Frohwein oder so, dieser auf so einer Buchlesung so ein Poet kommt, der dann ankündigt, was er jetzt gleich alles vorliest. Und jetzt kommen 24 Anekdoten und dann liest er noch einen ganzen Roman vor und alles so. Also so ähnlich ist das bei Billy Corgan. Es kommen noch mal 33 Songs, bevor die nächsten 20 überhaupt rauskommen. Und irgendwie, also dann so ist das jetzt auch auf einmal so eine Trilogie, die mit Melancholy beginnt und über Machina geht. Die soll jetzt beendet werden und dann fragt man sich auch, was ist denn mit Machina 2? Das gab es ja auch noch, dieses Online-Album von den Pumpkins damals.
Und das vorletzte Album, It's Oh So Shiny Bright, ich krieg's nicht mehr zusammen, hieß ja auch Volume 1.
War auch Volume 1 und das neue, dieses Seer, obwohl es genauso ausschaut, ist es nicht mehr Volume 2, ist aber, also heißt nicht Volume 2, soll aber Volume 2 sein, also man kommt überhaupt nicht mehr mit. Der verrennt sich da sehr, aber er hat ja auch mal angefangen, so dieses sich vom Albumformat zu lösen, dieses Tiergarten bei Kaleidoscope und nur noch Songs rauszuballern, weil er nicht mal ins Albumformat geglaubt hat. Dann gab es trotzdem aber noch das Oceania-Album auf einmal, wo das dann ein Album in diesem ganzen Konstrukt war. Also man kommt nicht mehr mit.
Jetzt gibt's zwei Solo-Alben, wo er ja
Solo-Alben
schon verfolgt hat wieder.
In der Cartoon-Serie jetzt sogar zu diesem Seer-Album. Also man kann ihm wirklich nicht vorwerfen, dass er untätig ist, aber vielleicht einfach nur ein Album alle 5 Jahre oder so und dann irgendwie so die guten Songs, die es ja bestimmt gibt, wenn man die schlechten wegschleift oder so.
Vielleicht hat er immer noch niemanden um sich herum, der sagt, hey Billy, lass mal.
Ja, also der ist nach wie vor, der ist keine, der hat ein ganz komisches Selbstbild von sich, glaube ich. Also
genau. Ja, hat es aber dadurch geschafft, zum Dauergast im Never Forget
Podcast. Ja, aber für den 90er ja nach wie vor. Also wir reden ja nicht über die, also jetzt reden wir gerade schon sehr über die aktuellen Smashing Pumpkins, aber gegen die 90er Pumpkins will man ja wirklich nichts haben. Jetzt kommt der beste Weihnachtssong aller Zeiten, allerdings in einer Coverversion von den Spice Girls. Nichts gegen die Spice Girls, aber es gibt mir vor allem einen Grund, über das Original zu reden. Christmas Wrapping, eine B-Seite 1998 von den Spice Girls. Wir hören mal rein.
Es ist jetzt wichtig, dass man den Song auch wieder sehr deutsch ausspricht. Christmas Wrapping.
Genau.
Wenn man bloß nicht Wrapping versteht.
Genau, ist nämlich ein Wortspiel, spielt nämlich an auf den Song Christmas Wrapping, also mit R von Curtis Blow aus dem Jahr 1979. Das Original von diesem Song, also von Christmas Wrapping, ist kam 2 Jahre später aus 1981 von den Waitresses, so eine New Wave Band, die nicht viel gerissen hat, leider. Ein Song, der ein mehr oder weniger eine Auftragsarbeit war. Die waren damals auf einem Label, das hieß C Records. Sagt mir jetzt nichts. Und die wollten ein Weihnachtsalbum rausbringen mit Künstlerinnen, die in ihrem Roster waren. Und kam im August, kam der Auftrag an die Waitresses, was zu schreiben. Dann haben die sehr schnell, hat der Songwriter von ihnen, Chris Butler, einfach ganz viele Ideen, die er schon hatte, irgendwie zusammengeworfen und den Text, der ein Rap ist, auf dem Weg ins Studio im Taxi noch geschrieben. War kein großer Erfolg, ist aber auch auf allen möglichen Weihnachtscompilations immer wieder drauf und meiner Meinung nach wirklich der gelungenste Weihnachtssong überhaupt, der auch sehr viel mit Ironie arbeitet und auch so die Schattenseiten von Weihnachten zulässt und trotzdem also euphorische Bläsersätze hat und so, also ein Groove wie Sau, also ist alles, was man von einem Popsong will. 1998 hätten sie dann wirklich viel Geld damit verdienen können, diese Waitresses, nachdem sie von den Spice Girls gecovert wurden, hat die Sängerin Patty Donahue leider nicht mehr erlebt, die ist 2 Jahre vorher gestorben, weil sie sich schlicht und einfach zu Tode geraucht hat. Tja.
Das geht.
Genau.
Ich dachte, das sagt nur die Tabakindustrie sagt das ja gerade nicht. Dass
also man kriegt halt irgendwann Lungenkrebs und dann ist es vorbei. Die muss wirklich sehr, sehr, sehr viel geraucht haben. Wie ein Schornstein. Und wer kommt durch den Schornstein?
Wie ein Schlot.
Sagt wie man ein auch. Schlot, genau. Da kommt der Weihnachtsmann durch. Kommt bei dir eigentlich, kommt bei euch der Weihnachtsmann oder kommt bei euch das Christkind? Oder wer kommt
also denn bei mir
euch?
Kam früher immer das Christkind.
Ah, bei dir auch. Ich dachte, das wäre so raus.
Also wir sind dann eine Runde spazieren gegangen, ins Bruch,
ja.
Also diese kleinen Feldwege da, mhm. Feld- und Wiesenwege in den kleinen Wäldern da bei ja. uns im Dorf, am Dorfrand. Und als wir uns zurück sind, hat dann irgendein Glöckchen geklingelt.
Ja.
So, und dann durften wir rein.
Genau, bei uns genauso. Genau, ja. War das Christkind da, man hat es immer gerade verpasst.
Genau, ganz knapp, dummerweise.
Ja.
Irgendwann hat man nicht mehr gefragt, weil dann wusste man, dass es nicht gibt. So. Jetzt bei uns, also bei meiner jetzt eigen gegründeten Familie, ja. kommt der Weihnachtsmann. Ich weiß gar nicht warum. Ich glaube,
er so allgegenwärtig
ist. Weil er so allgegenwärtig ist, weil der bei meiner Frau auch kam. Ja. Und da muss ich schon auf was einigen, weil 2 Geschichten ist auch ein bisschen verwirrend. So. Ja. Völlig okay.
Und man ist auch in Berlin. So. Also hier kommt der Weihnachtsmann.
Genau.
Das ist und ja auch eine sehr regionale Sache.
Er kommt bei uns ja auch wirklich.
Ach,
so. Also, ein guter Freund von uns hat sich jetzt schon 2-3 Mal verkleidet.
Als am Heiligen Abend kommt er
dann. Am Heiligen. Naja, er kam jetzt am 25. also morgens. Dann sind die Kinder ein bisschen ausgeruhter und wacher und haben halt
Bock.
Und, ne, so. Und er macht das sehr gut und sehr witzig. Also auch für Erwachsene witzig.
Yeah.
Er trägt selbst halt einen Bart. Also auch wenn er nicht als Weihnachtsmann verkleidet ist. Dann hat er sich diesen Bart vom Weihnachtsmann, von diesem eher billigen Kostüm, was wir da haben, da so drauf gebappt. Und da haben die Kinder schon vorletztes Jahr neben ihm gestanden und gefragt so, der hat ja 2 Bärte.
Ja.
Da dachte ich, scheiße, das geht nicht mehr lange gut. Mhm. Also wenn ich jetzt dran denke, rechtzeitig irgendwie einen neuen Bart besorgen. Ich kann das hier in der Folge alles erzählen, weil bis die Kinder den Podcast hören, vergehen noch ein paar Jahre und dann haben die Besseres zu tun, als sie das alte Gelaber von Vater anzuhören.
Über die 90er.
Aber das macht Spaß und das ist auch, um noch einen positiven Dreh zu eben zu kriegen, weil ich vielleicht so klang, als wäre ich jetzt eine Weihnachtsmufflette, gar keinen Bock drauf. Darauf habe ich natürlich sehr Bock. Das macht Spaß.
Ja.
Die Kinder freuen sich tierisch. Die brauchen ja auch nicht viel. Also sprich, die sind nicht so tragisch, wenn man nicht bei 30 Verwandten zu Hause sitzt, sondern die wollen irgendwie ihre Geschenke haben.
Genau.
Die wollen damit spielen. Die wollen irgendwie mal nicht morgens zur Schule müssen und irgendwie aus dem Haus gescheucht werden. So. Das ist cool. Die finden diesen Weihnachtsmann super spannend. Es geht jetzt gerade los. Also erst in der ersten Klasse ist, dass die älteren Schüler schon teilweise sagen, ich habe schon mitbekommen, dass ich sage, der Weihnachtsmann gibt es doch gar nicht. Da saß ein
gibt's doch nicht, das Christkind gibt's.
Ja, da saß ein anderer, zum Glück ist ein schlauer Mitschüler auch dabei, der in der 3. Klasse ist und längst weiß, dass es stimmt, dass es den nicht gibt, der aber trotzdem für unseren Sohn und die anderen Erstis die Geschichte wieder aufrechterhalten hat.
So, also, ein Tutor.
Es gibt hier auch die guten Kinder. wir sind noch nicht ganz fertig mit der Liste hier.
Nee?
Nee. Wir haben noch...
Jetzt wird es erstmal sehr tief.
Das hier...
This is a low.
Nur diesen Song, der nichts mit dem Spice Girls zu tun hat. So, und das ist doch einfach schön. Das ist doch Indie-Weihnachtssongs, bevor es, wie heißen sie nochmal? Zooey Deschanel und M. Ward gemacht haben.
Ja, ja.
Oder war noch hier She and Him?
Genau,
ne?
Genau.
Ja, genau. Also, das waren die nicht. Das hier waren und sind auch immer Low, an der vielleicht beständigsten Indie-Rock-Bands, die man sich vorstellen kann.
Ja.
Gegründet 1993, immer noch aktiv, bringen fleißig alle 2, 3, 4 Jahre Alben
immer
raus.
Immer gute.
Das hier, von einer EP namens Christmas, 1999 auf dem Label Cranky erschienen und war einfach ein Geschenk an die Fans. Mhm. Nicht, dass sie sonst so wenig raushauen würden. Ne? Ja. Ja. Und die Band ist seit 2005, glaube ich, bei Sub Pop unter Vertrag. Mhm. Ein Label, über das wir unter anderem in der Emo-Folge sprachen, in der Grunge-Folge. Und genau, weithin kann man sie irgendwie Indie-Rock nennen oder auch Slowcore, mhm. weil das war ja schon fast poppig, was wir gerade gehört haben, für Low zumindest. Also bestehend aus
Slowcore.
Ja, Alan Sparhawk, Mimi Parker und Steve Garrington. Und die haben es dann auch immer geschafft. Ich habe mir natürlich nicht alle ihre, ich kenne nicht alle ihre Alben. Die Jüngeren jetzt wieder mal gehört. Und richtig gut fand ich zum Beispiel The Invisible Way aus dem Jahr 2013. Mhm. Also sie schaffen es immer wohl, die richtigen Leute zur richtigen Zeit, um sich zu scharren. Das wurde produziert von Jeff Tweedy, Wilco-Sänger und Mastermind in Chicago. Der Nachfolger, Ones and Sixes hieß es, glaube ich, wurde in Eau Claire aufgenommen, im Studio von Bon Iver's Justin Vernon. Mhm. So. Und wenn man das so liest, weiß man schon, da wird schon Gutes bei rumkommen.
Ja, ja, gute Nachbarschaft.
Ist es ja auch immer. So. Letzter Song für heute.
Letzter Song.
Und damit auch für diese Staffel.
Und für diese Staffel. Vielleicht der letzte Never Forget Song, der auch eine hübsche Brücke schlägt zur letzten Folge Emo.
Das stimmt. Und vielleicht schließen wir die ganze Folge aber nochmal mit einem kurzen Never Forget Take That Einspieler.
Sehr gern.
Damit sich der Kreis schließt. So, Stefan sagt es gerade schon, nochmal Jimmy Eat World. Wir haben erst in der vorherigen Emo-Folge darüber gesprochen, weil es so schön war, jetzt nochmal. Und einfach, weil sie diesen Song haben, Christmas Card, der jetzt kein so klassischer Weihnachtssong ist wie die meisten, über die wir vorher sprachen. Trotzdem schön für Leute, die eben was anderes als Mariah Carey immer schön hören wollten und wollen. Der erschien damals auf der Japan-Edition von Clarity, also von diesem Durchbruchsalbum, 99. Und 2000 gab's im Jahr 2000 gab es eine Rarities Compilation Singles, da war der dann auch drauf. Und
Clarities Compilation hätte die heißen müssen.
So, genau. Und 2004 haben Jimmy World nochmal eine Weihnachts-EP veröffentlicht mit einem Song namens If You Were Born Today. Und Achtung, spielen wir es nicht an, aber das hört ihr bitte auch an einem Cover von Last Christmas.
Da!
Ja, sie konnten es auch nicht lassen. Es klingt so, wie ihr es euch vorstellt, also bisschen auch betulich und säuselig, also ohne diese verzerrten Gitarren, die sie damals noch hatten. Ja, wenn man Jimmy Eat World mag, hört man sich ja den Song an, wenn man auch Softspot für Last Christmas hat. Aber wenn man so hart ist, dann doch bitte das Original, oder?
Ja, wobei ich das Original nicht mag. Bei allem, also ich mag ja Weihnachtslieder, wie hier vielleicht bekannt wurde, wirklich sehr. Ich liebe George Michael, aber den Song packe ich nicht. Ja, weil der so überhaupt keine Dynamik zulässt. Das ist von Anfang an so, dass es ab der vierten Sekunde klar, wo es hingeht. Da gibt es keine Refrain, so das meandert alles irgendwie so vor sich hin. Das ist immer irgendwie so gleich. Und ich schätze es immer sehr, wenn Veränderung in Musik stattfindet. Also ich bin ja auch großer Queen-Fan so, und finde aber auch so Radio Gaga oder A Kind of Magic schwer, weil es immer so eine Fläche irgendwie so ist, ohne Spitzen.
In dem Falle hier ist das vielleicht ein Mitgrund gewesen, warum der Song so erfolgreich wurde. In anderen Fällen werden Songs ja manchmal erfolgreich, wenn sie gerade nicht das Erwartbare machen.
Genau.
Ja. So, ich räuspere mich einmal und frag dich abschließend, Stefan.
Ein Kloß im Hals.
Ja.
Rote Augen.
Was war in diesem bisherigen Podcast dein Highlight und gab es auch ein Lowlight?
Also Highlights zu viele, da kann ich gar keins rausnehmen. Also mir hat jede Ausgabe wirklich sehr viel Spaß gemacht, sonst würden wir es ja auch nicht machen. Da war überall irgendwas dabei, was man für sich behalten hat. Interessante Begegnungen, gerade auch für uns ja, unsere ganzen, so viele Jugendidole irgendwie treffen, mit denen hier zusammensitzen oder die anrufen und sich auf einmal mit denen unterhalten können. Das war um mit einem Album zu sprechen von 1991, ein Joyride.
War das also auch ein Highlight deines für uns alle doch sehr anstrengenden Jahr 2020?
Es gab diesen einen Moment, der dann tatsächlich auch mit dem Podcast zusammenhängt. Da war ich bei meinen Eltern im Urlaub. So, man konnte ja nicht großartig irgendwo hinfahren. So, man kommt aus dem Schwimmbad zurück, in dem man sich in den 90ern schon in die Hosen gemacht hat, als man vom 5-Meter-Turm gesprungen ist. Hab das wieder gemacht in diesem Jahr. Komm nach Haus, der Papa grillt, so die Kinder spielen und alles. Und du schreibst mir, dass dieser Podcast gerade Nummer 1 der deutschen Musikpodcasts ist. Das hat mich dann wirklich so kalt erwischt. Also, dass man auf einmal irgendwas macht, was wie gesagt, also auch bei uns im Heft so, da ist der Erfolg nicht so ganz messbar. Und da war auf einmal irgendwie messbar, dass das, was man sich da überlegt hat oder was uns großen Spaß macht, mir zumindest, auch Leute tatsächlich sich gern anhören, so, also bei irgendwas Nummer eins sein oder so. Und dann erfährst du das also noch so im Kreis deiner Familie und bist eigentlich so wieder, bist in den 90ern eigentlich. Mhm. So, also alles um mich rum sah aus wie die 90ern, alles so. Man kam seine ganzen alten WOM-Journale und Musikexpresse und Visions und alles so vom Dachboden und auf einmal kommt so eine Nachricht. Also deswegen eins meiner Schlussworte in jedem Fall an euch alle, die sich das angehört haben. Vielen, vielen Dank für eure Treue, für eure wachsende Begeisterung. Das ging jetzt stetig bergauf, so was man so an Reichweite irgendwie sieht. Vielen, vielen Dank. Das hätte ich mir wirklich nicht vorstellen können,
ja, dass das irgendjemand anhört. Bist du als Chart-Experte auch selbst mal in irgendwelche Charts eingestiegen? Das dachte man ja
einfach nicht. Verrückt, ne?
Also,
ja, das ist verrückt.
Man redet immer über Platz 1, 3 Wochen und dann ging es schon bergab und so. Ja, und jetzt
waren wir selbst. Wir waren ja sogar irgendwann in den offiziellen iTunes-Charts. Ziemlich weit hinten, so, aber immerhin unter den 100 größten Podcasts, die man über iTunes hören kann.
Also einmal genau in Deutschland in die Top 100 von Podcasts zu sein, wo man weiß, welche Großkaliber da teilweise mitmischen.
Ja, klar.
Da ist es nicht so tragisch, nicht gleich auf Platz 2 zu stehen, sondern vielleicht irgendwie nur auf
immerhin Platz 20 oder so. Aber sich das selbst mal irgendwie so zu sehen, das hat mir schon.
Zumal wir auch so eine Nische hier bedienen, ne? Also wir sind da kein Politik-Podcast, wo so theoretisch jeder deutsche Bürger, Bürgerin irgendwie Interesse haben könnte. So, man engt sich ja schon gleich ein.
Also ein frühes Weihnachtswunder.
Frühes Weihnachtswunder. Ja, das war ganz schön. Und wie wir vorhin schon gesagt haben, wir haben noch etliche Themen auf Halde. Ihr habt vielleicht noch etliche Wünsche auf Halde. Haut sie raus an uns auf Facebook, Instagram, Twitter. Abonniert uns und hört uns und empfiehlt uns bei Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Podigy, wo auch immer ihr das hört. Lasst Kommentare da. Bei Apple Podcasts geht das ja. Und sagt es allen weiter. Und
oder Stefan, schreibt es vielleicht dem Christkind oder dem Weihnachtsmann auf einen Wunschzettel.
Oh.
All I Want for Christmas ist eine zweite Staffel von Never Forget.
Oh. Und bitte in CC an Never Forget at musikexpress.de, damit wir das auch wissen. So, jetzt haben wir in der letzten Folge vergessen, mit unserem Zitat rauszugehen. Das können wir jetzt nochmal
weihnachten. Haben wir vergessen?
Ich glaube ja,
wir haben ja so viele andere. Wir haben uns jetzt Zenit überschritten. Es ist jetzt wirklich Zeit, aufzuhören. Wir kommen unseren eigenen Standards nicht mehr hinterher.
Kein Weihnachtssong oder Film der 90er, aber einer, den dieser Tage viele Familien mit den Kindern wieder gucken werden.
Ein Film, der so groß eigentlich war, dass er rückwirkend auch in den 90ern stattgefunden hat. Der Zeit und Raum ausgedehnt hat, weil er so gigantisch war.
Let it go, let it go. Das nur von Teil 1 der Eiskönigin. Teil 2 auch sehr empfehlenswert.
War, fand ich fürchterlich.
Na, der ist halt, also wenn wir wieder über Musik sprechen wollen, da gibt's ja die US-Version des Titelsongs.
Mhm.
Einmal in der klassischen Version und einmal in einer Panic at the Disco-Version, die auch schon keiner braucht.
Ja, ja, ja.
Und dann gibt's das Ganze nochmal auf Deutsch von Mark Forster gesungen.
Ah.
Ich verstehe, dass es auf Deutsch gibt für die deutschen Zuschauerinnen und Zuschauer, für die Kleinen. So. Aber
der macht viel zu was. Der singt ja auch DuckTales, Titelmusik. Das Leben ist ein Wirbelsturm in Entenhausen. Auch Mark Forster.
Echt?
Mhm, in der Neufassung.
Aber ist das eine neue Version vom damaligen Song?
Ja, oder ja,
ist
das Neues? Genau. Nein, das wird natürlich alles genauso gemacht, wie es damals war.
Naja, ist ja nicht immer so, ne?
Wird nur neu eingespielt. Ja, wo ist es nicht so?
Na, bei Benjamin Blümchen wurde vor aber Jahrhunderten schon mal der Song verändert. Das war schon in den 80er und 90ern, glaube ich.
Schwierig.
Dann habe ich neulich vor einem Monat mal so eine Bibi Blocksberg-CD eingelegt, die jetzt von so einem Helene Fischer Soundalike gesungen wird.
Ja, Helene Fischer singt ja auch das neue Biene Maya-Lied.
Ah,
siehst du. Aber das ist auch wieder sehr wie das Original.
Ja.
Heidi singt übrigens der grundunsympathische Andreas Galabier.
Galabier,
genau.
Kurz überlegt, was er da sagt. Ja. So, und wer jetzt denkt, wir riechen den Braten, den Weihnachtsbraten.
Mhm.
Und zwar haben die beiden keinen Bock mehr auf Musik der 90er. Sie möchten in Wahrheit irgendwie einen Podcast über Kinderserien, Kindermusik machen. Ja, ihr könnt uns buchen. Da gibt's aber schon ein paar. So, natürlich würden wir das noch besser machen.
Aber auch in diese Charts wollen wir reinbreaken.
Ja, genau. Also, auch hier, never forget at musikexpress.de oder über die anderen Kanäle. Wir wünschen euch schöne Adventstage, einen schönen Dezember, ein besinnliches und spaßiges und was auch immer ihr wollt, Weihnachtsfest im wahrscheinlich kleinen Kreise eurer Liebsten, aber hoffentlich in irgendeinem Kreise, das ist ja nicht ganz unwichtig. einen guten Rutsch und ich glaube, wir sind uns alle ganz sicher, dass 2021 in fast jeder Hinsicht nur besser werden kann. Also außer dieser Podcast, da haben wir die Latte hochgesetzt.
Das stimmt, es kann nur besser werden. Also, frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten. Tschüss.
Never Forget, der 90er-Podcast mit Fabian Söldhoff und Stefan Rehm-Rosanes.